KulturpessimistInnen, Folge 58. Ich begrüße hier an unserem Küchentisch den lieben Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Und auch an unserem Küchentisch sitzt die Becky. Hallo Becky.
Hallo.
Und ich sitze auch an diesem Küchentisch. Ich bin der Christopher, weil wir sind das erste Mal, dass wir KulturpessimistInnen aufnehmen und nicht auf dem Kongress sind oder bei einer anderen Veranstaltung, alle an einem Ort und nehmen eine Folge auf. Ist das nicht krass?
Face-to-Face-Folge. Wupp, wupp. Wupp,
wupp. Wer hätte gedacht, dass es da nochmal zu kommen würde? Nein, ja. Es hat seine Vorteile, dass wir jetzt alle näher beieinander wohnen.
Ja, wir sind an einem Ort, weil wir dem Ende des Cinematic Smash Devs beiwohnen wollen.
Ja, Deathmatch
halt. Ja, aber es ist ein Smash Dev, wenn es vorbei ist.
Darüber reden wir aber später
nochmal. Dazu reden wir aber später nochmal. Und jetzt kommt erstmal unsere beliebte, heiß begehrte und beste Kategorie in dieser Sendung, die Feedbacki.
Ah, kriege ich jetzt schon ein eigenes Jingle, was Erik mir einsingt. Oh, wow. Feedbacki, ja, es gab wieder ein bisschen Feedback zu unserer letzten Folge. Einmal vom Daniel vom Spätfilm, der sich beschwerte, nur 3:20 diesmal, nicht so hastig. Also es scheint aufzufallen, dass unsere Folgen ein bisschen kürzer geworden sind, als sie es früher waren. Aber das ist ja durchaus auch von uns so geplant. Also Daniel, wenn du das hörst, das ist eine Länge, die wir jetzt auch in Zukunft ansteuern. Außerdem schrieb er noch, dass er gerade mit unserer Folge durch ist und sie allen aus Film- und Serien-Twitter sehr ans Herz legt. Das ist natürlich sehr nett, Daniel. Vielen Dank für diese Empfehlung an deine Hörenden. Der Steffen, den hatten wir ja letztes Mal quasi auch zu Gast in der Sendung mit einem kleinen Gastbeitrag zu Hilda, hat nochmal unsere Wahrnehmung der Sendung kommentiert. Und zwar sagt er, dass er es spannend findet, dass die Geschichte von Hilda von uns als von skandinavischen Legenden inspiriert wahrgenommen wird und dass wir das Gefühl haben, das würde in Skandinavien spielen, weil der Autor des Ganzen ist eigentlich Brite und die Gestalten, die in seinen Comics auftauchen, sind universell und tauchen in vielen Naturglauben auf. Nissen beispielsweise sind gar nicht so sehr typisch skandinavisch. Riesen und Trolle gibt es in Abwandlungen überall. Der Einfluss von Mumins ist aber natürlich nicht wegzureden. Er würde die Landschaft aber dennoch eher nach England verorten. Das fand ich wirklich spannend, weil ich war überzeugt, dass es in Skandinavien spielt. Und ihr?
Ich auch. Also gerade mit den Trollen und dieses ganze Ortsdesign, also das hat jetzt für mich überhaupt nichts Englisches.
Also, ja, ich hätte es schon auf alle Fälle nach Nordeuropa. Also Skandinavien, finde ich, muss jetzt nicht unbedingt, es würde auch auf die Insel passen, wenn man so drüber nachdenkt, so Irland, Schottland oder so.
Auf jeden Fall empfiehlt Steffen uns noch ein illustriertes Nachschlagewerk, das heißt Die große Enzyklopädie der kleinen Leute, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, wo so ganz viele Naturgeister und Wesen aus verschiedensten Kulturen und Glauben versammelt sind. Genau, und dann hat noch der @MartinBraun auf Twitter auch zu Hilda gesagt, dass er uns zugehört hat und festgestellt hat, dass er mit diesen unterschiedlichen Stilen, Comic und Serie noch sogar ein bisschen mehr Probleme hatte als Steffen erst. Aber schließlich hat mir die Serie doch noch komplett gefallen. Also scheinbar ist es wirklich eine Eingewöhnungsphase für Leute, die vorher die Comics gelesen haben. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Christopher. Nein, nicht von Christopher, der hier bei uns am Tisch sitzt, sondern von unserem Hörer Christopher, der Erik beipflichten wollte, was Better Call Saul angeht. Also er sagt, dass die Serie nun auf Platz 1 seiner Lieblingsserien steht, intelligente, durchdachte Dialoge, vielschichtige Charaktere, der Spannungsbogen wird stets hochgehalten. Also er hatte ein Loblied in den Kommentarbereich unserer Website geschrieben, könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr euch das auch angucken wollt. Sein Schlusssatz ist: Was sie hier erschaffen, ist einfach Kunst. Ja.
Ja, danke für den tollen Kommentar und Grüße, lieber Christopher.
Grüße zurück.
Genau, und damit war es das schon mit der Feedbacki für heute.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Kommentare. Und wir kommen jetzt zu einer Ankündigung. Nämlich, nächste Folge ist unsere Jahresabschlussfolge. wo wir das Serien- und Filmejahr 2018 nochmal Revue passieren lassen. Und jetzt gibt es einen Mitmachteil. Liebe Kinder, holt mal schon mal eure Buntstifte raus. nee, nicht eure Buntstifte, sondern eure Mikrofone, denn wir wollen von euch Audiokommentare, nämlich eure Lieblingsserie und oder Lieblingsfilme des Jahres 2018. Da dürft ihr gerne so lang oder so kurz sein, wie ihr wollt, einfach vielleicht 30 Sekunden was eingesprochen oder eine halbe Stunde sich vors Mikro gesetzt.
Also, na, eine halbe Stunde ist vielleicht ein bisschen viel, wenn wir da 25 Audiokommentare am Ende in der Sendung haben, die alle eine halbe Stunde lang werden.
Müssen wir noch nicht so viel reden. Da sagen wir einfach nochmal so, ja, ja, und dann ist es ja noch vorbei.
Also vielleicht erinnert ihr euch ja an unsere Jahresabschlussfolge vom letzten Jahr. Da fanden wir das einfach sehr schön, dass wir, ich glaube, 10 Audiokommentare dabei hatten von Leuten, die uns was über ihre Lieblingsserie oder ihren Lieblingsfilm des Jahres erzählt haben. Und das wäre total toll, wenn ihr da wieder mitmachen würdet. Also wir werden das sicher die Tage noch öfter mal auf Twitter verteilen, damit ihr das auch nicht vergesst. Aber ihr solltet es auf jeden Fall auch hier schon mal im Feed gehört haben.
Und ich glaube, ja, 5 Minuten ist, glaube ich, eine gute Stichzeit so für so einen Audiokommentar. Und ihr braucht euch jetzt auch nicht so Gedanken machen, wenn ihr nicht so ein tolles Mikrofon habt. Das reicht meistens beim Smartphone, die Diktierfunktion. Ja. Also wenn ihr auf dem iPhone die Diktierfunktion zum Beispiel verwendet, da könnt ihr uns einfach da einen Clip aufnehmen und uns das dann schicken. Das reicht dann auch. Das ist ja mittlerweile auch so gut von der Qualität, dass man sich da nicht mehr wirklich Gedanken drüber machen muss.
Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt auch direkt zu unserem ersten Thema, nämlich einer Animationsserie. Das ist völlig überraschend, dass wir über eine Animationsserie reden. Und in die erste Serie, nämlich Bob's Burgers, wird uns der Erik einführen.
Ja, genau. Wir hatten ja dieses Jahr schon so einige Zeichentrickserien, also zum Beispiel Gravity Falls oder wie zuletzt eben Hilda und auch Over the Garden Wall. Und wir hatten ja auch so die neue Matt Groening-Serie schon, Disenchantment zum Beispiel und natürlich BoJack Horseman. Und worum wir immer wieder so ein bisschen gekreist sind, ist diese eine Serie, die wir immer so ein bisschen so als Vergleich herangezogen haben. Und damit geht es jetzt hier um Bob's Burgers. Und Christopher, mit dir möchte ich mal einsteigen, weil du hast ja du kennst ja die Serie von uns schon am längsten und hast die mir auch damals empfohlen, dass die ganz toll ist. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie bist du auf die Serie gekommen und ja, warum hat sie dich so schnell begeistern können?
Ach, wie bin ich auf die Serie gekommen? Ich glaube, ich habe einfach mal irgendwann angefangen, da Folgen zu schauen. Wenn man da irgendwie schon alles durchgeschaut hat, dann irgendwann schaut man die Sachen, die man auch nicht kennt und ihm auch nicht so direkt empfohlen wurde, aber doch irgendwie interessant sind. Und dann habe ich angefangen, Bob's Burgers zu schauen. Und was ich dann spannend fand, war, dass das so ein bisschen Simpsons-mäßig war. Also es geht halt, im Fokus steht eine Familie und die erleben Abenteuer und sind alle so ein bisschen, reimen sich gerne aneinander. Aber es war dann doch nicht wie die Simpsons, weil es dann doch irgendwie noch besser war. Oder wie Simpsons Staffel 4 noch war. Und warum das so ist, das werden wir jetzt ja gleich alles im Detail besprechen. Aber ich bin dann einfach dran geblieben und man gewinnt ganz schnell alle Figuren sehr lieb und dann wird es auch von Staffel zu Staffel immer besser. Also dann auch nicht wie die Simpsons.
Ja, genau. Und Bob's Burgers heißt der Serie ja Burgers, weil es ja, das Gimmick ist ja der Serie, dass es zu einem großen Teil in dem Restaurant von Bob spielt. Und der hat sich ja mal so einen Traum gemacht, dass er einen eigenen Burger-Restaurant haben will und den hat er sich irgendwann erfüllt und ja, da führt das mehr oder weniger mit der ganzen Familie, also die Kiddies kochen mit und die Frau, die Linda, die kellnert halt so ein bisschen und ja, genau, darum geht's so grob generell in der Serie. Becky, wie war denn dein erster Eindruck so über die Serie?
Ich finde es ganz spannend, dass Christopher gerade gesagt hat, man gewinnt die Charaktere total schnell sehr lieb, weil bei mir hat es gedauert. Also ich bin ja, wie wir glaube ich alle, sehr großer Steven Universe Fan. Ich fand Die Charaktere in Gravity Falls wundervoll. Ich fand jetzt zuletzt Hilda wundervoll. Das sind alles so Charaktere, mit denen ich ziemlich schnell connecten konnte. Und hier bei den Belchers hat's echt eine Weile gedauert. Und ich kann gar nicht so hundertprozentig sagen, woran es liegt. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass es einen sehr vulgären Stil hat, die Serie. Leute, die vorher irgendwie schon Simpsons geguckt haben, für die ist das wahrscheinlich nicht so, aber ich habe ja nie Simpsons geguckt. Ich finde das auch nicht problematisch, aber das hat einfach dafür gesorgt, dass es bei mir alles ein bisschen gedauert hat. Und ich bin jetzt auch, ich habe als einzige von uns noch nicht alle Staffeln gesehen, aber ich habe viele verteilte Folgen so gesehen. Und ich muss sagen, dass es nach diesem Anschub, den es gebraucht hat, mittlerweile so ist, dass ich also ziemlich viel Cooles in den Charakteren entdecke. Es ist jetzt nicht so krass wie bei BoJack oder so, dass ich das Gefühl habe, dass ein Charakter, der ist irgendwie ich. So, das habe ich irgendwie nicht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, noch viel mehr über Familie Belcher irgendwie erfahren zu wollen und dass es irgendwie spannend ist, deren Alltag zu erleben.
Ja, von dem, was du mit dem Vulgär sagst, ist natürlich, muss man immer gucken, welche Serien man als Vergleich nimmt. Mhm. Also gerade, es gibt natürlich noch Serien, die sind sehr viel weiter draußen. Da ist BoJack Horseman dann schon, ja, sehr okay dagegen. Also wenn ich habe jetzt eher an so Sachen wie Family Guy gedacht oder American Dad oder
ja,
noch
so ist das hier
oder
nicht.
Noch weiter draußen South Park. Das ist viel braver hier alles.
Das sind halt alles Sachen, die ich nicht gesehen habe. Dementsprechend war das jetzt hier für mich gerade vielleicht im Vergleich zu den anderen Serien, glaube ich. Ich kann noch nicht mal sagen, ob es wirklich das ist, was bei mir so die Anschubschwelle war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine der Anschubschwellen war.
Ja, und was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass es doch ein bisschen schwieriger ist, mit so einer Familie erstmal zu connecten, wenn es so eine Reset-Folge ist, so eine Reset-Serie ist, was es ja hier zum Teil ist. Also es wird ja quasi immer wieder auf mehr oder weniger auf Null resettet, die Handlung.
Ja, also es ist tatsächlich noch eine sehr klassisch, wie nennt sich das, vertikal erzählte Serie. Aber ich finde das auch, also auch mal ganz spannend, also entspannt, spannend und entspannt, weil, wie du gesagt hast, du hast jetzt keine komplette Staffel geschaut oder irgendwie, es gibt ja mittlerweile 6 oder 7 Staffeln.
5 davon sind auf jeden Fall auf Prime.
Ja, ich glaube, die 6. Staffel läuft gerade. Man kann das aber gut so durcheinander schauen. Also man kann, also wir hatten dann, also Erik hatte dann Becky so eine Liste gegeben mit so Folgen, die er empfiehlt, und die konnte Becky alle so nacheinander schauen.
Und gestern hier auf der Couch saßen wir auch zu dritt und haben einfach durcheinander noch irgendwelche Episoden geguckt. Also ich habe schon angefangen, mir 1,5 Staffeln chronologisch zu gucken, aber dann habe ich einfach durcheinander geguckt und das ist wirklich, das funktioniert hervorragend bei dieser Serie und das ist eigentlich auch schön.
Genau, ich glaube, wenn man einmal so die ganzen Charaktere kennt, also so nicht nur die Familie, sondern gibt ja dann auch die Tante und den Landlord, also den Vermieter des Restaurants, und dann, wenn man die einmal kennt, dann über die Staffeln entwickeln die sich schon hin und wieder mal weiter, aber es gibt jetzt von Staffel 4 zu Staffel 6 keinen Sprung, der Charakter ist jetzt irgendwie gestorben oder der ist jetzt irgendwie feiert, ist nicht wie die Lindenstraße. Und deswegen kann man da auch gut sich, auch wenn man jetzt mal selber in die Serie einsteigen will, sich irgendwie von Bekannten oder aus dem Internet so Listen ziehen, so die besten Folgen zu Familie oder die besten Folgen mit den witzigsten Geschichten und die so gut durcheinander schauen.
Ja.
Ja, ich habe jetzt übrigens gerade noch mal kurz nachgeguckt. 6 Staffeln ist doch ein bisschen wenig. Es gibt schon 9 Staffeln mittlerweile.
Oh.
Und die 9. läuft aktuell seit dem 30. September.
Okay, dann fehlen da auch noch einige auf Amazon.
Ja.
Ja, weil das läuft schon eigentlich lange. Du meintest seit 2011.
Seit 2011, genau.
Ja, das musst du überlegen. Das ist richtig lange.
Das heißt, im Prinzip ist das die erste von diesen Favorite-Animationsserien gewesen, die wir hier so alle lieben in diesem Podcast. Also es war eigentlich vor Steven Universe, vor Gravity Falls und so weiter.
Genau, das läuft auch gar nicht auf diesem Cartoon. Also diese ganzen Animationsserien, die wir so schätzen, sind meistens so Cartoon Network oder so kleinere oder Netflix-Sachen und so. Das ist ja jetzt hier Fox, wo auch die Simpsons laufen. Wo auch ich habe das Gefühl, es sind immer mehr so erwachsenere Animationen, also da läuft auch Archer. Ist auch lustig, der Sprecher von Archer, also der Hauptfigur aus der Serie, ist der auch Bob spricht. Mhm. Und sie hatten mal in Archer eine Folge, wo er ins Koma gefallen ist, und dann haben sie quasi Bob's Burgers in dem Artstil von Archer gemacht. Das fand ich auch sehr lustig. Ich glaube, das ist halt nochmal so eine, wenn man so vom Blasen ausgeht, also dass Adventure Time viele Animateure hervorgebracht haben, die jetzt eigene Serien machen, wie halt Steven Universe, dann ist Bob's Burgers, das geht tatsächlich mehr so aus dieser, glaube ich, Simpsons-Blase hervor, ohne da jetzt zu wissen, wer da wo animiert hat, aber so das Gefühl, dass das so quasi nochmal eine eigene Kategorie an Animationsserien ist.
Ja, und bei uns läuft es ja auch eher halt auf Viva oder auf Comedy Central.
Ja.
Das ist eher bei uns so in der Sparte einzuordnen.
Ja. Wollen wir mal über die ganzen Charaktere kurz gesondert reden?
Ja. Also über die Familie auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also über die, es ist eine fünfköpfige Familie, und der titelgebende Bob Belcher, der ist so Mitte 40 wahrscheinlich.
Tja.
Ja.
Ende 40.
Sicherlich.
Ja, wahrscheinlich kommt es ungefähr hin.
Genau.
Ich meine, die haben Kinder im Alter von 8 bis, wie alt ist Tina?
13.
Bis 13.
Ja. Ja. Er ist so Mitte 40, sein Markenzeichen ist ein dicker Schnurrbart. Also ein schöner Freddie Mercury Gedächtnisschnurrbart.
Und eine sehr schöne
Platte.
Mini-Platte, die aber in der Mitte noch so eine Strähne rübergelegt hat hinten.
Genau, und wie Erik schon gesagt hat, er betreibt einen Burgerladen, Bob's Burgers, ist da auch, er ist halt auch schon so begeistert von dem, was er macht. Also er macht das gerne so, Burgerbraten, und er denkt sich auch, es gibt, glaube ich, 3 Couch-Gags pro Folge immer. Und einer davon ist, dass es immer einen Burger of the Day gibt, der immer ein super tolles Wortspiel ist. Erik, du hattest da dein Lieblingswortspiel.
Nee, nicht unbedingt mein Lieblingsbeispiel, aber das, woran ich mich noch erinnern kann, ist halt der Baby, you can shave my car Burger. Comes with chives.
Genau, oder Blondes just wanna have fun, Gus comes with mushrooms.
Ja, oder direkt in der ersten Folge, der ist ein bisschen weiter draußen, das ist der Child Molester Burger comes with candy.
Ja, den er sich nicht ausgedacht hat, sondern seine jüngste Tochter Louise, als sie den Laden schmeißen musste.
Ach, Louise.
Ja, und Bob hat auch eine Frau, nämlich Linda. Ich habe das Gefühl, sie hat so einen Südstaaten-Akzent.
Kannst du noch mal sagen, wie sie immer?
All right.
Genau.
It's a party. All right.
Sie ist super begeisterungsfähig.
Sie singt die ganze Zeit.
Und ist auch so jemanden, wenn die Kinder irgendwie so eine Idee haben, die eigentlich so, wo man als Eltern sagt, ja, jetzt sei mal realistisch, ist sie sofort so, oh ja, das machen wir. Zum Beispiel irgendwie so, oder sie hat auch selber mal so Ideen, es gibt Folgen, wo sie sagt, okay, sie will unbedingt ein Bed and Breakfast aufmachen, oder sie will ein Speakeasy aufmachen, weil die Freunde, da kommen so Gäste rein, die so Craftbeer haben, und dann meinte sie so, ach, ich will jetzt, komm Bob, wir verkaufen auch Craftbeer, und so, nee, das können wir ja nicht, weil wir brauchen ja Lizenzen und so, nee, wir machen das illegal, so unterm Counter Speakeasy, und dann, sie verkleidet sich sehr gerne und sie singt sehr gerne.
Oh ja, sie singt wirklich sehr gerne.
Genau. Und ist halt eine, so eine richtige Frohnatur. Und sie sagt halt immer zu allem, all right, all right. Es gibt auch auf YouTube super, super Zusammenschnitte. Und die beiden betreiben halt diesen Burgerladen mehr schlecht als recht. Also sie machen das schon gut, aber sie haben halt notorisch keine Kundschaft, und es ist auch immer wieder Thema, dass sie irgendwie Rechnungen nicht bezahlen können oder irgendwelche Reparaturen nicht vornehmen können. Und das ist auch so ein Thema immer der Sendung. Also dass sie einfach nicht viel Geld haben und immer so gerade so über die Runden kommen.
Und Becky, du hattest noch einen optischen Vergleich.
Unbedingt. Also mein erster Gedanke, als ich Linda sah, war, das ist doch Carla Kolumna, die ihre Haare ein bisschen länger trägt als sonst. Also, die hat halt auch diese schwarzen Haare, die so ein bisschen nach außen gehen. Sie trägt auch eine sehr auffällige Brille, ist natürlich eine andere als die von Carla.
Auch riesengroß.
Sogar ihre Bewegungen, also wie sie so läuft, sind ein bisschen wie Carla Kolumna. Und man muss dazu sagen, ich bin wirklich ein sehr großer Carla Kolumna-Fan. Ich war schon mal als Carla Kolumna verkleidet auf einer Heldin in der Kindheit-Party. Also ich liebe Carla Kolumna und dementsprechend hatte Linda natürlich bei mir einen kleinen Bonusvorsprung, weil sie mich so an Carla erinnert hat. Und noch mehr musste ich dran denken in dieser Museumsfolge, wo Linda in den Streik der Museumsmitarbeitenden mit eintritt.
Ja.
Und wo sie ja dann quasi so politisch wird und irgendwelche politischen Sprüche sich ausdenkt und so. Dann musste ich schon wieder an Carla denken, weil Carla Kolumna ja auch immer so ein bisschen die politische Stimme in Benjamin Blümchen ist, die halt den Politikern irgendwie so ihre Fehler vorhält. Und da habe ich gedacht, also die Parallelen sind nicht zu verhehlen.
Ja, aber es gibt ja noch mehr Figuren in der Familie und die drei Kinder, ich würde mal von der jüngsten anfangen. Louise, die natürlich schon eine bekannte Stimme bei uns hat, weil es ist mal wieder Kirsten Schaal, die wir ja bei Gravity Falls schon ausführlich mit besprochen haben. Und
die war dort die Mabel.
Ja, und da hatte sie ja eher eine bravere Rolle, würde ich sagen. Und hier ist es eher, wenn man vielleicht Mabel mit Bart Simpson und da so den Mittelpunkt findet, da ist man hier gut dabei bei Louise.
Ja, also sie ist die Jüngste, aber sie ist meistens die, die den Ton angibt. Also ihr Markenzeichen ist, dass sie eine pinke Mütze trägt, die so große Hasenohren hat.
Und darunter hat sie aber die Haare ihrer Mutter.
Ja.
Also sie hat ja die gleiche Frisur wie ihre Mutter.
Ja, aber sie zieht die, also ich glaube, die alle in 9 Staffeln hat man Louise noch nie ohne Mütze. Sie schläft auch mit dieser Mütze gesehen.
Es gibt eine Folge, wo sie so Teenager-Rowdies ihr die Mütze klauen. Und dann hat sie die ganze Zeit in der Folge, bis sie die Mütze zurückgewinnt, ja, so eine graue Kapuze auf.
Stimmt, genau. Ja.
Aber Louise ist halt so witzig, weil sie ist ja die Jüngste, sie ist erst 8. Aber sie verhält sich natürlich nicht wie ein 8-jähriges Kind. Ja. Also Louise ist im Prinzip die intellektuellste von den 3 Kindern.
So ein bisschen wie Stewie.
Die immer so mit entweder einem politisierenden Hintergrund in Diskussionen reingeht oder mit einem sehr egoistischen. Also ja. Louise versucht sehr oft, das Beste für sich irgendwo rauszuholen, auf unfassbar geschickte Arten und Weisen, wirklich.
Oder aus einem Business-Aspekt, gerade bei dieser Folge mit den, wo sie dann anfangen, so Bilder zu malen.
Ja, auf dem Kunstmarkt.
Ja.
Die Anus-Folge.
genau, dann gehen wir weiter zu…
Warte, noch eine Sache zu Louise. Ich finde auch ganz witzig, dass sie ja aber, also sie ist natürlich so die Intellektuellste, aber sie ist auch… Sie hat auch so ihre Macken.
Ja.
Also sie hat ja zum Beispiel, dass in ihrem Zimmer möglichst nichts verschoben werden darf. Sie merkt sofort, wenn jemand was da reingestellt hat, was bewegt hat oder so. Also da ist sie so ein bisschen, ich will nicht sagen zwanghaft, aber das ist ihr schon sehr, sehr wichtig. Und ihr Zimmer ist so ihre Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sie super oft in diesem Zimmer sehen, aber es gibt diese eine Folge mit dem Bed and Breakfast, wo die Mutter ihr Zimmer vermietet und Bob sagt, wie kannst du das nur? Sie wird dich hassen für immer, weil du ihr Zimmer vermietest. So, also da scheint sie schon eine intensive Beziehung auch zu haben. Das scheint so ihr Rückzugsort zu sein. Mhm. Und sie ist eher ein Papakind.
Ja,
ja, total.
Wohingegen Jean eher ein Mamakind ist.
Louise is the best.
Genau. Gehen wir weiter zu Gene Belcher, der ist, wie alt ist der, so 10 oder so?
Ja, also ja. Irgendwie der mittlere auf jeden
ja.
Fall.
Genau, der einzige Sohn und Gene hat ein sehr großes, er glaubt auch von sich, dass er ein sehr großes musikalisches Talent hat, aber das mehr so in die Richtung von Sound Design geht, weil er hat, sein ganzer Stolz ist ein Keyboard, wo man auch selber Töne quasi samplen kann.
Und das ist aber auch, ist das nicht auch so ein kleines Keyboard, wo man auch so reintröten kann?
Nee, das ist keine, nee. Es ist,
also, ist ein normales Keyboard.
Normales Keyboard, aber man kann damit auch Töne samplen. Und dann hat er zum Beispiel, also in der ersten Folge, glaube ich, hat er einfach Furztöne auf diesem Keyboard.
Ja, er hat sehr viele Furztöne auf dem Keyboard.
Genau. Er ist auch sehr so, also er ist überhaupt nicht irgendwie so auf seine Maskulinität bedacht, was ich gut finde. Also es ist halt so ein kleiner Junge, aber der immer schnell dabei ist, irgendwie sich zu verkleiden und irgendwie so eine Rolle zu spielen.
Sich die Beine zu wachsen.
Genau, sich die Beine zu wachsen. Und er Ja, ich finde das super entspannt, dass er nie irgendwie so hat, wirklich damit jetzt wie, also er hat nie irgendwie die Gedanken so, wie sehen mich die anderen Jungs oder so, sondern ist immer so, er ist ein Künstler und er muss sich verkleiden und irgendwie eine große Show darlegen und das ist richtig schön. Und es gibt zum Beispiel
Ja.
eine Folge, wo er ein Die Hard the Musical inszeniert.
Erik hat es uns hier gestern quasi mitsingen nochmal vorgeführt.
Ja, es gibt mehrere Folgen, wo er entweder was Musical-artiges macht oder was Lied-artiges macht. Also es gibt auch eine Folge, wo sie was über Thomas Jefferson, glaube ich, machen sollen. Und da macht er auch so ein Topsy the Elephant, was halt so ein Thomas Jefferson-Experiment war, macht er auch so eine Musiknummer draus. Also ich würde mal sagen, von der Badger-Familie ist er so der Tim Süß, der halt immer so mit Sounds
Grüße, Tim.
und Musik rumexperimentiert.
Ja, also ich finde Gene auch hervorragend. Also ich mag ihn ganz sehr.
Ich finde, ich habe jetzt eben gesagt, Louise ist eher ein Papakind, Jean ist eher ein Mamakind, hat aber trotzdem auch so seine Themen mit Bob. Also zum Beispiel die Folge, wo sie die Banjo gucken die ganze Zeit,
Banjo.
was natürlich eine Anlehnung an, wie heißt der Western? Rango? Der
Rango?
berühmte? Oh Gott, jetzt blamier ich mich
Der
hier
mit
wieder. Also
dem.
es gibt diesen einen berühmten Western, der auch in Django Unchained
Es gibt
zitiert
den
wird
einen
quasi.
berühmten Western, den einen Film.
Ja, jetzt werden wir 100 Kommentare auf dem Blog haben nach diesem
Müssen wir
Fauxpas
ihn wieder
von mir.
hacken lassen, damit er kommt.
Jedenfalls finde ich das ganz spannend. Also ich würde ihn eindeutig eher Linda zuordnen als Bob, aber er ist auch, ja, ich, also ich, ja, ich mag ihn auch
Ja.
sehr. Ich mag ihn auch zum Beispiel sehr in dieser Museumsfolge, die ich vorhin schon mal zitiert habe, wo da kriegt ja jeder so einen Partner zugeteilt und er kriegt so einen richtig, ich sag mal, toxisch maskulinen Typen zugeteilt, der mit so einer Boobs-Liste durchs Museum geht und guckt, wo man überall Boobs angucken kann und das dann so abhakt. Und er macht es so mit, weil, also er läuft mit dem mit, weil er sich irgendwie gut mit dem verstehen will, aber ihn interessiert das alles so
Ja.
überhaupt nicht. So er freut sich auf die Mitmachkiste mit dem Sand, wo man dann den Sand anfassen kann, der sich vielleicht sogar noch an ihn erinnert, weil er schon mal drin gesessen hat und der Sand dann auch in seiner Poritze war. Also das ist so, das ist eher so Jean. Während die anderen sich irgendwie auf Brüste fokussieren, geht Jean in die Sandkiste.
Ja, es gibt auch eine Folge, wo er ein altes Foto von Bob entdeckt und denkt, das ist er, wo er sich fragt, wann habe ich das denn angehabt? Und dann sagt Linda so, nee, das ist dein Vater. Und dann kommt er so auf den Schluss, naja, da weiß ich ja schon, wie ich aussehen werde, wenn ich groß bin. Und da kann ich ja direkt damit anfangen. Und dann läuft er für die ganze Folge als Little Bob rum. Also mit so einem Schnurres und auch einer Platte und redet auch die ganze Zeit dann so wie Bob.
Das ist auch extrem witzig, weil halt Bobs Vater Big Bob heißt. Und dann
Ja.
hat man quasi Big Bob, Bob und Little Bob.
Und dann kommen wir jetzt zu Tina, die älteste Tochter, so 13 wahrscheinlich, also so gerade Teenagerin geworden.
Deshalb heißt sie auch Tina, meine
Genau, ja.
Theorie.
Du hast
Tina
gerade so ein
ist
Hot Take zum
Hot
Namen.
Take.
Genau,
Tina ist der Teenager in
und weil
Person.
Tina hat die Pubertät voll
Ja.
eingeschlagen. Sie schwankt zwischen super selbstbewusste junge Frau und hat hin und wieder einen riesen Crush auf den Jungen vom Restaurant gegenüber. Es gibt nämlich das Restaurant, der Erzfeind von Bob ist Jimmy Pesto, der ein italienisches Restaurant auf der Straße gegenüber betreibt und sein Sohn Jimmy Junior ist der Schwarm von Tina. Und sie ist auch ganz versessen auf Butts. Also sie hat immer noch mit Butts und schreibt ihre eigene Fan-Erotika über ihre Freunde. Erotic Friend Fiction. Und dann gibt's wieder so Folgen, wo sie gar nicht irgendwie mit Jungs zu tun hat, sondern irgendwie sich selbst verwirklichen muss. Also das beste Zitat ist natürlich immer noch, wo sie irgendwie Louise irgendwie bei was geholfen hat und dann sagt Louise, ah, du bist ja so, also wo sie mal erstmal ihre große Schwester bewundert und sagt sie, ich bin eine ganz normale Frau, ich zieh mein BH auch nur eine Brust auf einmal an. Und das ist das beste Zitat. I put my bra on one boob at a time. Sie ist auch, ja, also sie ist gerade mitten in der Pubertät und deine Theorie ist ja.
Dass sie deshalb Tina heißt, wegen Tina. Ja. Ich finde auch, also du hast jetzt auch gesagt, sie schwankt so, das ist ja auch typisch Teenager. Ja. Also du hast jetzt gesagt, manchmal ist sie halt so super selbstbewusst und manchmal, da gibt es diese Szenen, das ist auch bildlich sehr schön dargestellt, da rutscht sie dann einfach wie so ein, als wäre ihr Körper plötzlich Gummi und die Knochen wären nicht mehr da, rutscht sie so auf den Boden runter und liegt dann so flach auf dem Boden rum und guckt so ein bisschen stoisch in der Gegend rum und niemand kann ihr mehr helfen, außer wenn eine ganz bestimmte Sache passiert. Und so, also sie ist so wirklich noch hin und her gerissen zwischen einer kindlichen und einer erwachsenen Welt, will immer gerne ganz erwachsen sein, ist es aber nicht immer. Und das ist, also ich finde, das haben sie wirklich in aller Widersprüchlichkeit sehr schön in der Figur angelegt.
Genau, und manchmal, wenn sie so gar nicht mehr weiter weiß, dann macht sie diesen schönen genau, diesen schönen Panik-Sound, also so dieses innerliche Schreien, aber sie kann es nicht so richtig rauslassen. Und ja, also ich glaube, so Tina ist auch so ein Fan-Favorite von allen, weil sie halt so dieses Teenager-Mädchen ist, aber nicht so typisch, also sie hat nicht so dieses, dass man sie so ganz obnoxious darstellt, sondern
so ganz was?
Obnoxious, also so nervig. So man denkt, jetzt krieg ich mal wieder ein, sondern alle Figuren sind auch immer liebenswürdig.
Wobei ich schon mir vorstellen kann, dass es auch echt nervig sein kann, mit Tina zusammen zu wohnen.
Ja, aber als Zuschauer, ja. Zuschauerin.
Ja, und auch bei der Folge mit Boys for Good, die wir ja auch noch gesehen haben.
Boys for Now.
Boys for Now, Boys for Good. Die mit der Boyband, wo sie dann ihr Boyband-Schreien übt. So ungefähr, ja. Da muss ich noch dran arbeiten.
Ach, Tina. Ja, ich finde es wirklich schön, dass sie so typische Teenager-Sachen macht, so eben den Jungs hinterherlaufen, irgendwelche Pläne schmieden, wie man welchen Jungen dazu bringen kann, sich in sie zu verlieben und so weiter. Und gleichzeitig steht sie aber halt auch auf Ponys und auf Pferde und mag halt noch so kindliche Sachen. Und also ich finde es sehr schön.
Ja, es ist auch sehr schön. Es gibt eine Folge, wo sie auf My Little Pony referenzieren und Tina ist am Anfang der Folge total versessen und geht auf eine Convention und hat halt ihre Figuren und es gibt da eine ganze Geschichte, dass Bob irgendwie eine Figur zurückgewinnen muss und am Schluss der Folge sieht man, wie Tina, diese Figur, die Bob die ganze Folge jetzt jagen musste, wo er super stolz drauf ist, dass er die zurückbekommen hat, wie sie die einfach in eine Kiste reinräumt und sagt, ich bin jetzt eigentlich rausgewachsen. So, interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Und wo Bob sich zwingt, mit dieser Figur
zu spielen. Geh mit deinem Pferd, Tina.
Genau.
Geh mit deinem Pferd.
Lass es hüpfen. Ja, es hüpft, aber ich weiß, dass es nicht hüpft. Und weißt du, wie ich das weiß? Weil ich 1200 Seiten Text dazu gelesen habe. aber wo man halt
was
auch,
wirklich toll von Bob ist, wie er da sich für seine Kinder einsetzt.
Ja, die Equestronauts-Folge ist auch eine der Highlight-Folgen. Da merkt man halt auch, dass sie so ganz schnell Interessen an so alten Sachen verliert, aber irgendwie sie auch nicht mehr weiß, findet sie das jetzt noch gut? Also sie hat ja dann auch irgendwie ihre Girl Scouts Gruppe, wo sie dann eigentlich raus will und das ist wirklich schön geschrieben.
Ja, ich habe noch zum generellen Blick, wenn man sich die Familie mal anguckt, einen positiven Aspekt und zwar die Body Positivity. Also das sind unterschiedlichste Körperfiguren, also Teen und Tina sind eher ein bisschen dicker, ein bisschen ein bisschen pummeliger und Bob ist eher so normal und Linda ist eher so ein bisschen schmaler gebaut und aber da wird auch nie wirklich in der Serie so großartig drauf eingegangen und da wird nie wirklich gesagt, fett Tina oder sowas.
Ja, stimmt. Und noch was Positives an der Familie, ich würde gerne noch so ein bisschen über die Beziehung von Bob und Linda und auch die Rollenverteilung innerhalb der Familie sprechen. Das finde ich auch ganz spannend. Also so wie die beiden, ich meine, die sind ja schon sehr lange zusammen, als wir sie kennenlernen, irgendwie 10 Jahre nach ihrer Hochzeit oder so lernen wir sie kennen ungefähr, erfährt man mal irgendwann. Und die haben so schön irgendwie sich eingespielt darin, dass schon jeder für bestimmte Dinge in der Familie eher verantwortlich ist, aber es auch keine große Sache ist, dass einer von den anderen dann mal die Sache des anderen übernimmt und so. Das finde ich auch sehr schön. Also, dass da so ganz leicht im Hintergrund auch so Rollenverteilungen von Männern und Frauen in Familien so ein bisschen mitdiskutiert werden. Manchmal kommt das natürlich noch mehr nach vorne, wenn wir dann explizite Folgen haben, wo Linda zum Beispiel sich einen Job sucht, so einen Nebenjob neben dem Restaurant, oder
Ja.
wo Bob das Gefühl hat, er muss jetzt noch einen Nebenjob haben, um mehr Geld nach Hause zu bringen, um Tinas Party zu
Ja, es gibt
finanzieren
eine
oder
Folge,
so.
wo er Taxifahrer wird.
Genau. So, das sind halt so Sachen, also sie verfallen schon manchmal in so bestimmte Muster, die die Gesellschaft einem halt vorgibt. Aber insgesamt, finde ich, haben sie eine sehr angenehme, gleichberechtigte Ehe in die oder Elternrolle, wo jeder so ein bisschen seine Fähigkeiten gut einbringen kann.
Ja. Genau, die Folge, wo Lindas Unabhängigkeit, wo sie in den Grocery Shop arbeiten geht, die ist auch, finde ich, ganz toll gemacht und wo sie dann auch relativ schnell aufsteigt und dann aber merkt, dass es doch nichts so wirklich für sie ist, immer wieder jeden Tag dasselbe zu machen und ihr dann die Kreativität von so einem Burgerladen, der doch so ein bisschen anarchistischer ist, dann doch fehlt zum Beispiel. Und dann gibt's noch eine andere Folge, die haben wir zwei gestern geguckt, Christopher, mit dem, wo Bob dann einen Garten hat und sich dann auch so freut, dass er mit seinem Hut, dass er aussieht wie so eine britische Lady.
Ja. Ja, die Gartenfolge ist auch, also es klappt die 100.
Ja, das ist die 100. Folge.
Wo es ein sehr schönes I found my happy place.
Ja, genau. Und habt ihr denn noch andere Lieblingsfiguren, die so nicht zur Familie gehören? Vielleicht, Becky, fängst du mal an.
Also ich mag noch den Dauergast des Diners, wollte ich schon fast sagen, des Burgerladens, Ted oder Teddy, der einfach immer da ist,
Ja.
der auch Lindas Lieblingsgast im Bed and Breakfast wird, als sie dann im Bed and Breakfast aufmacht. So, der ist halt auch so, also einerseits ist er so ein bisschen, der nimmt einfach alles hin, wie es ist. In einer Gutmütigkeit, also er isst, was er kriegt, und wer da ist, ist da, und wer nicht da ist, ist nicht da. Und dann hat er aber manchmal Momente, wo er so, Achtung, widersprechender Namen, wo er dann so einen TED-Talk hält und wo er dann plötzlich Linda sagt, Linda, das ist deine Chance, mach den Laden zu, geh dahin, du musst dorthin, auch ins Museum, und lass ihn nicht das und das machen und so. Da ist er dann plötzlich so, hat er so einen kleinen Rollenwechsel, das finde ich besonders, besonders spannend. Also Teddy gefällt mir gut.
Ja, der ist zum Teil so ein bisschen Patrick Star. Aber dann hat er auch immer so total schlaue Momente und manchmal haut er aber auch ganz schön wirde Theorien raus. Ja, ich finde den auch ganz gut gemacht.
Ja, ich finde auch noch Mort sehr nett. Das ist der direkte Nachbar, der betreibt ein Moratorium, deswegen auch Mort. Er ist in der ersten Folge, taucht er, glaube ich, gleich auf, nämlich da gibt es einen Verdacht, dass Menschenfleisch im Burger ist, und dann will er natürlich sich davon abgrenzen, weil er natürlich Angst hat, dass die Leute glauben, dass er die Leichen an den Burgerladen verkauft. Und er hat einfach so schöne Folgen, wo sie dann auch bei ihm übernachten und dann das Moratorium sich oder Krematorium sich anschauen.
We gonna need Mords. We're gonna have a weekend at Mords.
Genau. Und
Flitterwochen.
ich finde, es gibt noch ganz viele Charaktere in der Schule von den drei Kindern. Es gibt irgendwie den Vertrauenslehrer, der vor allem mit Louise immer am Fighten ist.
Der
Also
ist aber auch
Mr.
creepy,
Fraund.
dieser Vertrauenslehrer,
Ja,
also.
der ist wirklich.
Ja, der ist selber so ein bisschen, das ist so Typ gescheiterter Sozialpädagoge. Also der so wahrscheinlich 13 Semester Sozialpädagogie studiert hat und jetzt aber überhaupt nicht durchblickt, warum die Kinder ihm denn nicht zuhören.
Ja, und was ich auch interessant finde, ist ja die Nachbarfamilie mit dem rivalisierenden Restaurant Jimmy Pestos, weil finde ich auch so gut gemacht, dass das einfach nicht an die große Glocke gehangen wird, dass Jimmy Pesto offenbar alleinerziehend ist mit drei Söhnen.
Zumindest hat man da nie einen
Ja.
Partner oder eine Partnerin
Ja.
gesehen, ne?
Ja.
Das stimmt.
Ja, dabei, genau, es gibt dann Jimmy Jr. und dann gibt's noch Andy und Ollie, die Zwillinge, die immer alles im Duo machen.
Ja.
Und wenn sie mal zufällig nicht als Team eingeteilt werden, dann weinen sie herzzerreißend.
Ja.
Also, die müssen alles zu zweit machen. Die sind auch gerade im Vergleich zu den Belcher-Kindern, sind die quasi noch Babys. Also, die sind zwar ungefähr so groß wie Louise, und auch irgendwie mit ihr in einer Klasse oder so. Aber die sind ja noch Babys und brauchen Hilfe beim Nasenschneuzen und also sind nicht annähernd so
entwickelt
wie Louise, ja.
Ja. Ja, und trotzdem werden die nicht als dumm oder irgendwie lustig machen dargestellt, sondern total herzig.
Ich finde die unheimlich niedlich, Andy und Ollie. Ja. Ich freue mich immer, wenn die auftauchen. Ja, und dann gibt's natürlich noch den Vermieter, der da wahrscheinlich die glamouröseste Figur in dieser Serie ist, Mr. Fish Order, dem also in dieser Straße mehr oder weniger alles gehört, also die Straße runter, die wohnen dann gleich am Strand und da ist halt so eine große Vergnügungspark, so wie Coney Island, oder nennt sich Wonder Wharf, also die Wunderwerft, und das gehört ihm auch und er ist halt so eine super shady Figur, er wohnt auch in einer großen Villa, so ein bisschen wie Mr. Burns, er hat so buschige weiße Haare und trägt immer eine weiße Augenklappe und immer einen weißen Anzug und er ist natürlich kein super positiver Charakter, weil er immer auftaucht und Geld halt haben will, so sind mit der Miete zu spät dran oder er will irgendwie ihnen zum Beispiel einmal bezahlt er sie dafür, dass sie zum Thanksgiving-Dinner kommen, damit er seinen Bruder Felix beeindrucken kann.
Ja.
Und der ist so ein bisschen wie Mr. Burns, aber nicht so super, super creepy, sondern er hat schon noch was Menschliches und ist nicht nur staubinnerlich wie.
Genau, ich finde, der wird am Anfang so ein bisschen äquivalent dargestellt. Also weiß man jetzt nicht, ist der eher gut oder eher böse, aber dann in den späteren Staffeln, da taucht noch sein Bruder auf, also verstärkt dann, und da wird er dann eher in die gute Richtung gezogen und dieser Felix wird dann eher die böse Figur, was ich ganz interessant finde, weil dieser Felix ist immer so eifersüchtig und denkt halt immer, ja, du bist jetzt der Bessere in der Familie und du bist immer der Erfolgreichere gewesen und das ist unfair und so und versucht ihn dann immer zu bekämpfen.
Ja, ich finde auch generell, sieht man schon sehr viele Ähnlichkeiten zu den Simpsons, also drei Kinder, irgendwie der Vater ist irgendwie ein bisschen simpler, aber irgendwie macht alles für die Familie, es gibt irgendwie einen komischen, reichen Menschen, irgendwie der beste Freund, so ein bisschen wie der wer ist jetzt immer bei Moe's?
Barney? Simpsons brauchst du mich nicht.
Barney, genau. Ja.
Genau, und aber ich habe das Gefühl, dass bei Bob's Burgers alle Figuren nochmal so ein bisschen was Menschlicheres haben. Also nicht nur eine Karikatur sind und nicht immer nur so auf ihre Character Traits, also auf ihre so Merkmale runtergedampft werden, sondern es geht auch um irgendwie echte Geschichten und dass man sich irgendwie als Familie finden muss und dass auch dann trotzdem alle sich selber nochmal selbst verwirklichen können und das gefällt, deswegen glaube ich, bin ich so lange auch dran geblieben.
Ja.
Weil, und es wird auch von vielen, also ich bin nicht der Einzige, der sagt, Bob's Burgers ist bessere Simpsons, weil ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass bei Simpsons die Familie sich im Grunde untereinander hasst. Also da gibt es nicht diesen zusammenführenden oder nicht so oft diesen zusammenführenden Moment, wo sie irgendwie am Ende einer Folge erkennen, dass sie doch als Familie funktionieren müssen und auch funktionieren wollen. Und das ist bei Bob's Burgers halt im Grunde bei jeder so familienzentrischen Folge, wo sie sich irgendwie zerstreiten, wird dann am Ende so ein Kompromiss gefunden und so die Konflikte werden so aufgelöst und jeder erkennt halt, was er falsch gemacht hat. Und es ist zwar eine dysfunktionale Familie, aber keine Familie, die irgendwie zerbröseln würde im echten Leben, sondern man kann sich vorstellen, dass das tatsächlich so eine Familie ist, die existieren könnte und sagt, okay, man zopft sich zwar viel und gibt irgendwie viele Reibereien, aber am Ende des Tages kommt man doch immer noch als Familie zusammen und das ist wirklich sehr schön.
Ich finde das auch ganz schön, dass man über die Zeit immer wieder unterschiedliche Beziehungen dieser Familie in den Fokus stellt. Also es gibt Folgen, da geht's eher um Lindas und Louises Beziehung. Es gibt Folgen, da geht's eher um Bobs und Jeans Beziehung. Es gibt Folgen, da geht's eher um Tina und Louise. So, also es sind so verschiedene Zweierbeziehungen oder auch Dreierkonstellationen, die immer mal wieder in den Fokus gerückt werden, so dass man gar nicht sagen kann, einer von den fünf ist jetzt immer so die Hauptfigur und es geht um den und seine Beziehungen zu den anderen, sondern es ist wirklich ein sehr schönes Auseinandernehmen des Konstrukts Familie und was da halt so an, also was da so passiert in Beziehungen, wenn du eine Familie bist. Oder eine Form von Familie. Es gibt sicher auch 100 andere Familienkonstellationen, in denen andere Dinge passieren.
Ja, wir hatten es ja jetzt in den letzten Staffeln, gerade bei Disenchantment zum Beispiel, auch schon so ein Spektrum aufgemacht. Von auf der einen Seite ist Bob's Burgers als totales Positivbeispiel und auf der anderen Seite Simpsons als totales Negativbeispiel. Ich würde da jetzt auch nochmal ein bisschen zurückrudern wollen und sagen, naja, bei Bob's Burgers haben wir ja in Anführungszeichen erst 9 Staffeln und Simpsons hat halt 30 oder wie viel Staffeln. Und natürlich so bleiben die aktuellen Folgen eher im Gedächtnis, aber ich glaube, Bob's Burgers kann auch in so ein Problem reinrennen, dass irgendwann die Kreativität flöten geht. Also,
ja. Ich glaube einfach aber, dass sie dann auch, ich glaube, man hat auch aus den Simpsons gelernt, dass man gemerkt hat, wir müssen irgendwann auch den Absprung finden.
Meinst du, das hat man gelernt? Dann könnte man ja die Simpsons einfach beenden.
Ja, ich glaube, bei Simpsons sind too big to fail. Also ich glaube, wenn man jetzt die Simpsons beenden würde, dann müsste man sich eingestehen, dass man schon vor 20 Staffeln die Simpsons hätte beenden können. Also mit dem Film hätte man die beenden können. Spider-Schwein. Ja, da haben sie nochmal richtig reingeklotzt. Und ich glaube, danach haben sie sich nie wieder erholt. Und ich glaube, Bob's Burgers ist jetzt an die Grenze gekommen, wo auch die Simpsons anfingen, schlecht zu wurden, so 9., 10. Staffel. Und ich meine, muss man überlegen, 10 Staffeln für eine Serie ist schon echt viel. Also wenn eine Serie 10 Jahre lang läuft, das ist schon eine Bank. Und ich glaube, ich muss immer an das Zitat denken von Hugh Laurie zum Ende von Dr. House, das nach 8 Staffeln geendet hat, wo sie noch erfolgreich waren, aber wo Hugh Laurie gesagt hat, er ist der Meinung, dass eine gute Serie im Schnitt 8 Staffeln hat. Und danach abfällt. Und deswegen haben sie halt Dr. House nach 8 Staffeln beendet. Und ich glaube, dass mit 10 Staffeln und vielleicht jetzt noch ein Bob's Burgers Film.
Soll es einen geben?
Nein, aber ich kann es mir gut vorstellen.
6 Seasons in the Movie, naja.
Genau,
sind schon mehr als 6 Seasons.
Und ich glaube, das ist tatsächlich für eine Serie, auch wenn sie vertikal erzählt ist, eine gute Bank. Auch wenn ich mir jetzt nicht direkt wünschen würde, dass Bob's Burgers enden würde, aber wir sagen würde, okay, 10. Staffel wird die letzte Staffel, kann ich sagen, okay, das ist eine gute Entscheidung, das ist eine schöne runde Zahl und damit kann man leben.
Ja, aber und so viel zur Qualität von späteren Staffeln kann ich ja auch nicht sagen, weil auf Prime sind ja nun mal nur 5 Staffeln verfügbar.
Genau. Ich würde gerne, wenn wir schon bei der Familie auch sind, noch mal ein bisschen über, wir haben das vorhin schon mal angedeutet, über Armut reden. Mhm. Weil das ist ja auch nicht gerade normal für so eine Familienserie, nenne ich es jetzt einfach mal, dass wir wirklich eine Familie dort haben, die immer also unter der Armutsgrenze lebt, würde ich sagen. Also die keine Ahnung, lassen dauernd irgendwelche Schecks für ihre Lieferanten platzen. Linda hat immer so ein System, so in ihrer Buchhaltung, welche Schecks sie auf jeden Fall bezahlen müssen, welche sie platzen lassen können, um sie erst später zu bezahlen und so. Also ich glaube, die haben immer Schulden, diese Familie, und die müssen immer unfassbar kreativ sein, um mal finanziell den Kindern was zu bieten. Ihr Urlaub ist dann zum Nachbarn ein Wochenende im Krematorium zu verbringen, so. Also das ist so, das ist nicht so, dass das dauernd Thema wäre. Aber die Tatsache, das einfach so durchzuziehen und das mal vorzuleben und natürlich einerseits zu zeigen, es ist schön, Kinder brauchen nicht unbedingt Geld zum Glücklichsein, so die Familie ist auch wichtig, aber gleichzeitig halt auch zu zeigen, es ist einfach scheiße, unter der Armutsgrenze zu leben und immer auf alles gucken zu müssen und dass das für die Kinder schon total normal ist, sich irgendwelche absurden Sachen zu Weihnachten zu wünschen, weil sie wissen, sie bekommen eigentlich eh nichts so. Und dann wünschen sie sich halt irgendwas Absurdes, damit wenigstens ein realistischer Grund dafür vorliegt, außer Geld, dass sie das nicht kriegen. Also weil, wenn Luis sich eine eigene Wohnung wünscht oder Jean den Original-Bobschlitten aus School of Runnings, ist, glaube ich, ziemlich klar, dass das nicht passieren wird, dass sie das kriegen. So, selbst wenn die Familie Geld hätte. Und die haben halt einfach kein Geld. Also das ist so dieses daran gewöhnt sein, wie es funktionieren kann, aber wie scheiße es gleichzeitig ist. Das finde ich einfach gut, dass die Serie das
Und
zeigt.
natürlich ist daher auch Louis zum Beispiel so drauf getrimmt, immer wieder irgendwelche Geschäftsmodelle sich auch zu denken. Auch wenn es am Ende der Folge immer wieder einen Twist gibt, dass viele Geld, was sie verdient, dass sie das wieder weggeben muss.
Ja, aber auch überhaupt die Tatsache, dass die Kinder da alle arbeiten im Diner, im Burgerladen. Also die 8-jährige Louise hat quasi tägliche Schichten im Burgerladen. So, das ist.
Ja, die kommen von der Schule nach Hause und machen Schicht und schieben Schichten.
Ja, es ist halt auch so, dass sie ja so wenig Geld haben, weil auch notorisch keine Gäste da sind. Also Teddy und Mort sind halt so die einzigen, die regelmäßig reinkommen, aber auch so wie das gezeichnet ist, ist der Laden selten wirklich voll. Außer wenn sie halt gerade wieder eine grandiose Idee haben, wie, habt ihr schon die, nee, ich glaube, die Brunch-Folge ist noch gar nicht. Ach, die Brunch-Folge ist so super.
Die können aber auch nie ihre Miete zahlen und so. Deshalb ist ja auch der Vermieter so oft
Ja,
eine
also auch
Rolle
da.
dort, weil er Geld eintreiben muss und so. Also ich finde, das macht die Serie wirklich sehr, sehr geschickt.
Ja, weil es halt nicht dieses Leidensthema ist. Es ist nicht so, dass man jede Folge sieht, wie sie unter dieser Geldnot leiden
Und
und
trotzdem,
trotzdem es thematisiert wird. Da,
ja.
das ist, dass es auch ein Problem ist, hin und wieder.
Ja, es ist immer so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen Bobs Leidenschaft und aber ob man davon leben kann oder nicht.
Und es ist halt seine Leidenschaft,
Ja.
also schon immer gewesen. So, der hat als Junge im alten Diner seines Vaters wollte er schon Burger of the Day machen und durfte nicht. Und als er dann endlich jetzt seinen eigenen Burgerladen hatte, so ist es halt sein Leben. So,
Ja.
natürlich. Und die Familie ist auch sein Leben, aber das sind halt beides seine Leidenschaften.
Ja,
Wir haben noch ein paar Kritikpunkte.
Ja,
Ja, wir haben
genau.
noch ein paar Kritikpunkte. Ich habe ein bisschen
Keine
versucht,
Serie ohne Kritik. Also.
ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren, ob es einen logischen Grund dafür gibt. Ich bin nicht auf eine Lösung gekommen. Und zwar ist es ja so, dass von den 5 Hauptfiguren sind ja 3 Frauen. Ja, aber 2 davon werden von Männern gesprochen. So, dann frage ich mich, why? Also gibt es irgendeinen Grund für das zu machen, außer irgendwie Bro-Culture, ich will, dass meine Kumpels eine Sprecherrolle kriegen, so ungefähr. Seid ihr auf irgendwas gestoßen?
Also, was ich weiß, ist, dass in der Pilotfolge Tina noch ein Junge war und auch von dem gleichen Sprecher gesprochen wurde. Wo ich mir natürlich irgendwie vorstellen konnte, dass man da quasi schon die Leute gecastet hatte und sagen kann, und irgendwie den jetzt nicht wieder wegschicken wollte oder vielleicht gedacht hat, das wäre irgendwie eine spannende Idee. Aber dass es dann gleich zwei Figuren sind. Würde ich ganz klar, also es gibt vielleicht einen Grund, einen triftigen Grund, warum sie das gemacht haben, artistisch, irgendwie künstlerisch. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass es einfach war, ja, wir wollen irgendwie zusammenarbeiten, aber wir brauchen halt auch eine Mutter und haben jetzt irgendwie keinen Bock, da nochmal den einen wegzuwerfen, also zu entlassen und eine Sprecherin anzuheuern. Wäre ganz klar auch ein Kritikpunkt von mir, dass man sagen würde, warum gibt es drei Frauenhauptfiguren und eine davon wird halt von einer Frau gesprochen? Also ist der, wir kritisieren ja jetzt hier nicht, dass Männer von Männern gesprochen werden müssen und Frauen von Frauen, sondern es geht ja darum, dass hier zwei Frauenrollen, wo potenziell Frauen arbeiteten, finden können, von Männern gesprochen werden und das ist genau ja das gleiche Thema ist, wie wenn asiatische Figuren von Scarlett Johansson gespielt werden und dann asiatische Schauspieler, Schauspielerinnen keine Arbeit finden deswegen.
Ja, oder wie bei Family Guy, wo Cleveland von den Weißen gesprochen wird.
Genau.
Und wenn ich mir jetzt halt so eine Argumentation vorstellen könnte, dass man sagt, Tina ist ja so ein gespaltener Charakter mit diesem Teenager-Sein, einerseits so So hier Jungs und Ponys und keine Ahnung, und sie dann halt irgendwie mit einem Mann zu besetzen, um da irgendwie einen Kontrast aufzumachen und das nicht so klischeemäßig aussehen zu lassen, dann frage ich mich, also wenn ihr es nicht hinkriegt, es nicht so klischeemäßig aussehen zu lassen, wenn es eine Frau spricht, dann ist halt auch irgendwas komisch gelaufen.
Ja. Und das mit dem, dass sie nicht genug Frauen finden, kann ich auch mir nicht vorstellen, weil es gibt ja auch
Nee, so
Männer,
meine ich
es
das
gibt
auch
ja
gar
auch
nicht.
Jungsfiguren, wie zum Beispiel die Zwillinge, die von Frauen gesprochen werden. Übrigens auch von Zwillingen.
Das
Also
ist
nicht, noch
witzig.
nicht mal eine Person, die beide Rollen spricht.
Nee.
Ja, ich meine gar nicht, dass sie irgendwie überhaupt keine gefunden haben, sondern keine suchen wollten.
Ja. Was natürlich generell cool ist, finde ich, also es gibt von den Bob's Burgers Sachen gibt es Live-Table-Reads. Gibt es ganz viele auf YouTube zu sehen, was man auch schon vielleicht von Steven Universe kennt.
Also ein
Die
Table
machen
Read
sowas
ist,
auch.
wenn der Cast an einem Tisch sitzt und das Drehbuch einfach vorliest. Das
Ja.
findet also in allen Produktionen meistens einmal am Anfang der Produktion statt, dann halt nicht öffentlich, aber es gibt auch auf so Conventions so Table Reads von Sachen, die vielleicht nicht gedreht wurden oder so. Es gibt auch einen Podcast, den ich ganz kurz empfehlen möchte, ist die Dead Pilot Society. Natürlich eine Anspielung auf die Dead Poet Society, wo sie Pilots von Serien einsprechen, die nie produziert wurden.
Ja, und was ist mir das mit den transfeindlichen Sprüchen?
Ja, also die Serie ist nicht oft heteronormativ, aber wenn, dann sehr. So, und da gibt es zum Beispiel die Folge mit den, wo Bob Taxifahrer ist und unter anderem Stammgäste hat, die, es ist nicht so ganz klar, entweder sind es Transfrauen oder crossdressende Männer oder was auch immer.
Von denen eine auch dann noch regelmäßiger in der Staffelfolge, in der Serie vorkommt,
Ja.
die große
Und das finde
dunkelhäutige.
ich ja erstmal gut, dass sowas auftaucht, aber dann gibt es halt am Ende der Folge zum Beispiel so eine Szene, wo, ich glaube, Bob am Boden liegt und Louise bindet ihm eine Schleife um und sagt, Here's your transvestite. So, und das ist dann halt, da denke ich mir, so kurz vorm Ende halt falsch abgebogen an solchen
Ja.
Stellen. Also, und das hatte ich noch, ich habe jetzt kein genaues Beispiel mehr im Kopf, aber ich habe es während der Serie 3, 4 Mal gehabt, dass ich gedacht habe, okay, hättet ihr einfach diesen letzten Spruch weggelassen, den ihr nicht gebraucht hättet, weil da jetzt irgendein Humor ist, der gegen irgendeine Gruppe geht oder so, dann wäre die Szene genauso gut, wäre viel besser gewesen, weil ihr nicht auf Kosten anderer irgendwie Witze
Ja.
gemacht hättet.
Und natürlich geben sie solche Sachen dann Louise, wo sie dann schon so ein lame Excuse machen können, von wegen, ja, die Figur ist 8,
So
die kann
dieses
das sagen, die weiß noch
ja.
nicht, was sie sagt und so.
Genau. Ja, das wären so meine Kritikpunkte. Ansonsten bin ich auf jeden Fall daran interessiert, weiterzugucken und noch ein bisschen mehr über die Badgers zu erfahren, als ich jetzt weiß, nach vielleicht 25 Folgen.
Ja, die Gefahren gehen ja auch nicht lange.
Ja, ich bin auch froh, dass es endlich mal auf so einem Streaming-Portal gelandet ist und dass man mal mehr Folgen gucken kann, als wenn man zufällig mal im Fernsehen drüber stolpert. Und ich finde, die Serien lassen sich auch gut wegsnacken. Also der Begriff Bob's Burgers mit den Burgers passt auch ganz gut, weil die Serie auch so wie so ein Fast-Food-Snack sich so während dem Abendbrot oder während dem Essen einfach so gut nebenbei gucken lässt. Das ist quasi, ja, ein Fast-Food-Serie.
Sehr schön.
Es gibt auch übrigens ein Kochbuch für die Burger of the Days von Bob's Burgers.
Sehr schön.
Gut, dann haben wir es, oder?
Würde auch sagen.
Dann sind wir durch mit Bob und kommen zu einer anderen Person mit großem Schnauzbart, nämlich Bohemian Rhapsody, das Biopic über Freddie Mercury. Und wenn Becky mit dem Lachen aufhört, kann sie uns in das Thema
Ich
einführen.
muss so lachen, weil du mich so angeguckt hast, als du sagtest, wir kommen zu einer anderen Person mit großem
Du
Schnauzbart.
hast dir immer vorgestellt.
Ah, ja, wir kommen zu Bohemian Rhapsody. Ein Film, über den ich stundenlang sprechen könnte, aber so viel Zeit haben wir heute in der
Deswegen
Sendung
haben wir
nicht.
schon mal drüber gesprochen.
Genau, da kommen wir gleich nochmal zu. Bohemian Rhapsody, dieses lang erwartete Biopic von einerseits Freddie Mercury, andererseits der Band Queen. Ein Film, der viele Jahre Pre-Production hatte, bevor er am Ende tatsächlich in Produktion ging. Da gehen wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, was da so die Vorbedingungen waren, unter denen dieser Film entstanden ist. Am Ende rausgekommen ist ein beeindruckender Film, der scheinbar sehr spaltet. Also ein Film, ich kenne wenige Leute, die sagen, ich fand ihn so mittelgut, sondern die Leute finden ihn entweder sehr, sehr bewegend und ausgefeilt Musik einsetzend, oder sie finden ihn gewöhnlich bis schwierig, weil er, wie das bei Biopics immer in der Diskussion so ist, weil er bestimmte Dinge vertauscht in der Zeitabfolge, weil er Dinge nicht so erzählt, wie sie in der Realität stattgefunden haben. Wir erleben auf jeden Fall quasi Freddie Mercury ab dem Moment, kurz bevor er die anderen Mitglieder der Band trifft, bevor sie dann den ersten Auftritt haben, Queen werden, und wie sich sein Leben mit der Band Queen entwickelt bis zu dem Konzert, der berühmte Live-Aid-Auftritt von Queen, bei den Live-Aid-Konzerten damals von Bob Geldof, in Wembley. In Wembley? Ja.
Ja, Wembley Stadium.
Genau. Und es ist so schwierig, irgendwie einen Einstieg zu finden in diese Diskussion. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn die Leute, die uns zuhören, erstmal erfahren, zu welcher Fraktion wir sozusagen gehören. Also ob wir eher zu den FeiererInnen oder zu den KritikerInnen gehören. Ich bin selten so bewegt aus einem Film gegangen wie aus diesem. Also es ist mir noch nie passiert, dass ich noch eine Stunde nach Filmende, als ich schon eine Pizza auf dem Tisch stehen hatte, noch geweint habe über einen Film. Genau. Das heißt nicht, dass ich keine Kritikpunkte habe, aber es ist einfach so, dass ich merke, dieser Film ist irgendwie unfassbar nah an meinem Inneren dran. Und das schafft unter anderem der Hauptdarsteller, über den wir sicher gleich auch noch reden werden. Wie ist es bei euch, Erik?
Ja, mir hat er super gut gefallen. Also ich bin auf der Pro-Seite, aber ich muss auch sagen, ich hab bisher nur, also aus erster Hand habe ich bisher nur positive Sachen mitbekommen über den Film. Ich habe von Leuten, die positiv über den Film reden, gehört, dass es Leute gibt, denen der Film nicht so gut gefällt, aber direkt habe ich noch keine negative Kritik irgendwie, ist mir noch nichts irgendwie da untergekommen. Finde ich ganz interessant.
Ist auch so ein Blasending
Ja.
vielleicht. Mal gucken. Und du, Christopher?
Ja, also ich glaube, es wäre ja schön, wenn wir jetzt jemanden hatten, der den Film ganz kritisch sieht, aber ich finde den Film auch ganz hervorragend. Ich glaube, ich habe auch einfach keine Probleme damit, wie der Film Sachen vertauscht oder verdreht, weil ich einfach nichts über die Geschichte von Queen wusste. Also war die Band schon bekannt und auch Freddie Mercury, aber ich wusste nicht die Details. Von dem her konnte ich mich einfach von diesem Film berauschen lassen. Und seitdem bin ich auch wieder, also hat sich nochmal diese Liebe zu Queen bei mir sehr verstärkt. Ich habe jetzt auch tatsächlich angefangen, einfach die Alben, was ich sonst nie bei einer Band gemacht habe, einfach angefangen, das erste Album zu hören, halt natürlich immer Wikipedia-Artikel dazu durchlesen, wie war das so das erste Album, dann weitere Alben gehört, irgendwie auch so unbekanntere Sachen, so das Album Jazz oder wo dann auch so Lieder sind. Also ich finde, das sind so viele Lieder, die einfach so, so gut sind. Also diese Masse an geilen Liedern, wo die ich bei keiner anderen Band finde. Also ich habe es neulich mal Mustafa gehört und ich habe immer noch dieses Lied im Ohr. Und das ist so ein Lied, was man jetzt nicht unbedingt von Queen kennt.
Ja, und ich bin überzeugt davon, dass viel daran, dass dieser Film so bewegend ist und es schafft, irgendwie diese Person Freddie Mercury so nahbar zu machen, obwohl er Performance ist. Also Freddie Mercury ist Performance gewesen. Und ihn trotzdem nahbar zu machen in diesem Film, das schafft Rami Malek.
Ja.
In meinen Augen. Also Rami Malek ist der Star des Films, obwohl ich, da kommen wir vielleicht auch noch zu, nicht finde, dass es nur um Freddy geht in diesem Film. Aber Rami Malek ist geboren dafür, diese Rolle zu spielen, gefühlt. Obwohl ich finde, wenn er nicht in der Rolle ist, sieht er Freddie Mercury gar nicht so besonders ähnlich. Da hätte es vielleicht andere gegeben, die ihm noch ähnlicher gesehen hätten. Aber er spielt sich echt in so einen, du hast gerade gesagt, der wäre berauschend gewesen, der Film. Und man hat wirklich das Gefühl, Rami Malek spielt sich in einen Rausch im Laufe dieses Films. So wie vielleicht auch das Leben von Freddie Mercury an bestimmten Stellen ein Rausch war so. Also es ist so wirklich faszinierend, wie dieser Mann das schafft. Also das ist my choice for the Oscars this year.
Ja, also mir geht's so, also ich habe normalerweise so ein Spektrum an emotionalen Response, der so Filme bei mir auslöst, und Gänsehaut gehört da eigentlich eher interessanterweise weniger dazu. Ich bin nicht so ein, oh, da kriege ich jetzt Gänsehaut davon, Mensch. Aber bei dem Film hatte ich total oft Gänsehaut. Mhm. Wirklich, das habe ich wirklich dann über den ganzen Körper, und wie sie es ja auch selber in dem Lied gut, in Bohemian Rhapsody gut betiteln, mit Shivers Down My Spine. Also das war zum Beispiel, wo er das erste Mal von Bohemian Rhapsody dieses markante Pianostück auf dem Piano da in dem Retreat, wo sie das Album machen, wo er das erste Mal spielt, das war ein ganz großer Gänsehautmoment. Und ich finde, der Film, also für mich ist immer ein Anfang von dem Film wichtig, um mich so reinzuziehen. Und da kommt erstmal diese 20th Century Fox Fanfare. Ja. Ich war davor noch ein bisschen unschlüssig, okay, was wird das jetzt für ein Film? Und dann kommt die Fanfare und dann, ah, okay, so ein Film wird das. Und dann kommt das Opening, was echt super gesetzt ist mit dem Lied, was da drunter liegt. Also, wie hieß das? Ist ja auch egal, wie das heißt. Was super passt, was die Stimmung super setzt. Und dann sieht man schon, was so der visuelle Eindruck von dem ganzen Film werden wird, also mit interessanten Kamerawinkeln, zum Beispiel dieser Shot auf das Mikrofon, was so wahnsinnig toll da liegt, und dieser Shot den Gitarrenhals runter, also das hat einen super in den Film gebracht. Und dann steigert sich das dann immer mit der Musik bis zum, wo Freddie Mercury dann auf die Bühne geht, und dann bin ich schon hyped und ja, jetzt will ich noch mehr sehen. Also es gibt wenige Filme, die wirklich so ein reinziehende erste 10 Minuten haben. Also zum Beispiel Up hat sowas aus anderen Gründen. Also das ist dann eher mehr, das bricht dann eher die Tränendrüse mehr an. Hier wird man eher total gehypt auf den Film, und dann geht's nach 10 Minuten erstmal mit der Story los.
Was dieses Opening, finde ich, auch schafft, gleich uns zu zeigen, was für eine Art Musikfilm das Ganze sein will und sein wird. Also, weil man könnte vielleicht ein Musical mit Queen-Songs machen. Gibt's ja auch, ne? Es gibt ja ein Musical mit Queen-Songs, We Will Rock You. Man könnte also auch Musical-Film daraus machen. Ist es aber nicht. Also, Bohemian Rhapsody ist kein Musical-Film. Lieder werden nicht eingesetzt, um sie einzusetzen, sondern Lieder werden an passenden Stellen, an erzählerisch passenden Stellen, wo auch die Texte der Lieder funktionieren, eingesetzt. Sie werden eingesetzt, weil sie zu der Zeit gerade eine Rolle im Leben der Band gespielt haben. Und obwohl es kein Musical-Film ist, ist die Musik die zweite Hauptrolle so in dem Film. Also neben Freddy ist halt, der Film ist Musik.
So. Ja.
Der Film ist, also nicht umsonst, selbst Leute, die den Film eher kritisch sehen, hören gerade, nachdem sie den Film gesehen haben, wieder Queen-Alben rauf und runter. Also da macht der Film irgendwas mit uns als ZuschauerInnen, was irgendwie diesen Wunsch nach dieser Musik so zu 100% wieder auslöst.
Und dieser Musikeinsatz hat so wahnsinnig viele Ebenen. Also auf der ersten Ebene ist es natürlich erstmal Musik von der Band präsentieren und feiern. Aber das ist noch sehr viel mehr dahinter. Also es wird immer so geguckt, dass die Musik auch, die eingesetzt wird, emotional zu dem passt, was gerade so passiert. Dann haben wir auch noch sogar zum Teil so griechische Chorsachen in den Texten drin. Also zum Beispiel am Ende bei dem Live-Aid-Ding, was jetzt in dem Film, so wie der insgesamt verläuft, ja, so wirklich als Kommentar von dem Film scheint, obwohl das ja das Live-Aid-Ding natürlich was ganz Abgetrenntes war, aber trotzdem haben sie es hingekriegt, dass dann zum Beispiel bei Radio Gaga die Szene, wo er singt "Our music changes through the ages", wo man das wirklich mitbekommt, was und das in dem Film auch sieht, wie sich die Musik die ganze Zeit verändert hat. Oder wo er dann singt, ja, I've made mistakes, I've made a few, ja, sieht man auch im Film, dass er ein paar Fehler gemacht hat. Und ja, der Musikeinsatz ist echt interessant in dem Film. Und das bringt mich vielleicht auf mein Genre, Definition. Ich würde sagen, wir haben nach dem Janelle Monáe-Ding den ersten Genrefilm, nachdem sie das Genre Emotion Picture definiert hat, dass das Emotion Picture bespielt.
Das ist eine gute Analyse, weil da kann man natürlich auch, was natürlich jetzt viele argumentiert haben, ist halt dieses, einerseits wird kritisiert, dass sie zu viel erzählt haben, andererseits wird kritisiert, dass sie Sachen rausgelassen haben. Und ich glaube, beides kann man einfach in einem Biopic nicht gerecht werden, vor allem wenn man wirklich die komplette Geschichte erzählen will von Freddie Mercury. Weil es geht ja wirklich von den Anfängen, wie er halt seine Bandmitglieder Brian May und den anderen, dessen Namen ich mal verwechsle, kennenlernt und bis halt zu dem Live-Aid auftritt. Und das ist eine richtig lange Spanne, wo richtig viel passiert ist. Und ich glaube, man darf hier nicht Authentizität und Realismus verwechseln, weil der Film kann nie realistisch abbilden, wie das Leben von Freddie Mercury war, aber er kann es authentisch abbilden. Und ich finde, diese ganze Performance, die hier geliefert wird, also es gibt ja hier Performance auf zwei Ebenen. Es gibt einmal die Performance von Freddie Mercury, wie sie in diesem Film dargestellt wird, und es gibt hier Performance, die Rami Malek liefert, um Freddie Mercurys Performance darzustellen. Und das sind schon mal zwei Ebenen, wo so viel Realismus verloren geht, dass man hier nur auf der authentischen Ebene arbeiten kann. Und da finde ich einfach hervorragend, wie diese Figur Freddie Mercury für uns zum Leben erweckt wird.
Ja.
Weil wir auch nie wir haben ja nie den realen Freddie Mercury kennengelernt. Ja. Wir kennen ja nur seine Performance-Figur.
Ja.
Und ich finde, die Figur wird hier perfekt im Film rübergebracht.
Ja, was ich interessant finde, ist, ich habe mir danach nochmal den echten Wembley-Auftritt angeguckt. Der ist ja auf YouTube.
Ja, ist auch ein großartiger.
Interessant, mit welchem Blick für Detail die das Sekunde für Sekunde nachgestellt haben in dem Film. Also von wie die Becher auf dem Klavier stehen, bis zu wie sich Freddy bewegt und wohin er guckt, das ist 1:1 so umgesetzt. Das finde ich Wahnsinn, was sie da geleistet haben.
Also selbst die Leute, die den Film sehr kritisch sehen, sagen ja so gut wie alle, die letzten 20 Minuten dieser Live-Aid-Auftritt, das ist das, wofür es sich noch lohnt, den Film zu gucken. Also selbst die mit dem ganzen Rest nicht so viel anfangen können wie wir, sind von genau diesen Szenen, die du gerade beschreibst, begeistert. So.
Kann ich euch mal noch eine Frage stellen?
Unbedingt.
Weil ich bin mir da immer noch unschlüssig. Also was ist das denn jetzt für ein Film? Und was will das denn jetzt für ein Film sein? Ist das jetzt ein Queen-Film oder ist das ein Freddie Mercury-Film?
Ich würde die Frage eindeutig mit beides beantworten. Habe ich auch schon mal angedeutet in meiner Einleitung.
Ja.
Also ich finde, es ist ein Freddie Mercury-Film dahingehend, er wird konsequent aus Freddys Perspektive erzählt. Freddy ist der Einzige, bei dem wir familiäre Hintergründe erfahren, bei dem es auch um Liebe, um sein Innerstes geht, so. Aber es ist gleichzeitig auch unbedingt ein Queen-Film, da bin ich überzeugt von, weil das musst du erstmal schaffen, einen so charismatischen Hauptdarsteller in einer so charismatischen Rolle zu haben und trotzdem das Gefühl zu haben, die geilsten Szenen sind die, die als Band zusammen haben, weil man einfach erlebt, wie die als Gruppe miteinander funktioniert haben, so wie sie kreativ miteinander funktioniert haben. Es gibt ja einige Szenen, in denen wir erleben, wie Songs komponiert werden. Also sei es We Will Rock You, wie Brian May einfach den Streit beenden wollte und warte, verwechsel ich jetzt was?
Nee, das ist hier, das ist nicht We Will Rock You, sondern Another One Bites the Dust.
Ach ja, nee, Another One Bites the Dust, wo er dann die Bassline einfach spielt. Und Brian May mit We Will Rock You so.
Das bei We Will Rock You war ja Freddy von Anfang an mit dabei. Da sieht sie da so auf der Bühne klatschen und poltern und fragt direkt, und was ist der Text?
Ja, genau. Und das ist halt so, also dieses, wie die kreativ miteinander funktioniert haben, sehen wir im Film, wie sie menschlich miteinander funktionieren oder auch mal nicht funktionieren und dann wieder besonders gut funktionieren, sehen wir im Film. Wir sehen, wie keiner so richtig ohne den anderen kann. Also wie natürlich, vor allem sehen wir, wie Freddy versucht, sich auch mal von der Band zu emanzipieren und dann aber feststellt, nur als Gruppe sind wir irgendwie so, also das, was uns so stark macht, ist, dass wir Konflikte haben, die wir ausdiskutieren, die wir kreativ versuchen, gemeinsam zu lösen und so weiter. Das finde ich wirklich, ist so der, also erster Star des Films Rami Malek, zweiter Star des Films Musik, dritter Star des Films das Ensemble, also die Band in ihrer Gesamtheit. Und deshalb würde ich die Frage eindeutig beantworten mit, es ist sowohl ein Queen als auch ein Freddy-Film.
Ja,
hast du noch Ergänzungen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich finde, das bringt das schon sehr gut auf den Punkt. Und ich musste nur gerade ganz verzückt an die Szene denken, wo ihr Produzent oder ihr Jurist in der Tonkabine von einem Live-Aid-Konzert steht. Das hat die Szene hatte ich so komplett vergessen. Und da ist dieser Schiebregler für die Master-Lautstärke, wo Kleber drauf ist, nicht höher als das hier. Ja. Und er zieht den Kleber weg, dreht den Regler hoch und klebt den Kleber wieder drunter. Das war auch, weil hier It Goes to 11. Ja. Das ist wirklich sehr schön.
Aber ich kann ein bisschen nachvollziehen, wo Kritik herkommen kann, wenn man eine gewisse Erwartung an den Film hatte.
Unbedingt.
Weil vielleicht kann man sagen, dass der Film zu viel wollte, dadurch, dass er auf den beiden Beinen so versucht zu stehen. Und dann, wenn Leute erwarten, das ist jetzt ein Queen-Film, der übers Ensemble geht, dann ist es klar, dass die vielleicht sehen, okay, da ist jetzt ein bisschen zu viel Freddy und was ist mit den anderen? Wo sind die in dem Film? Und auf der anderen Seite, wenn man einen reinen Freddy-Film erwartet, wundert man sich vielleicht auch so ein bisschen, warum ist jetzt so ein großer Fokus dann doch auf den anderen drauf?
Das Spannende an der Stelle ist ja, dass außer Freddy, der ja leider nicht mehr lebt, alle Queen-Mitglieder an diesem Film mitgearbeitet haben, so ihre Ideen eingebracht haben. Brian May war es ja, glaube ich, der auch sehr dafür gekämpft hat, dass es nicht so ein ganz dunkler Freddy-Film wird, sondern dass er auch ein bisschen familienfreundlicher wird und auch Kinder die Möglichkeit haben, sich diesen Film anzugucken und irgendwie Freddy mitzuerleben und so. Das finde ich ganz spannend, gerade vor diesem Hintergrund. Also vielleicht ist es auch so, dass viele Leute, die sich intensiv mit Freddy beschäftigt haben, das Gefühl haben, hier wird halt der Freddy erzählt, wie ihn die anderen Queen-Mitglieder sehen.
Ja.
Und wenn man selber so eine starke Perspektive auf so eine Person hat, dass dann daher halt so ein bisschen die Abwehrhaltung kommt. Und das will ich auch, also ich will nicht kritisieren, dass Leute diese Kritik haben. Ich kann halt nur sagen, dass meine Herangehensweise an den Film anders ist, dadurch, dass ich eben nicht vorher so ein starkes Bild von dieser Person hatte.
Und ja, würde ich mit dir mitgehen. Ich habe ja bloß gesagt, ich finde das nachvollziehbar,
total,
wo das herkommt.
Ja. Und ich finde, was der Film mit dieser Zweigleisigkeit wirklich gut hinkriegt, trotz allem, was auch, glaube ich, das ist, was mich so bewegt, also was mich so im Inneren packt von dem Film, ist, natürlich läuft er zweibeinig, aber er erzählt eine Geschichte und die wirklich von Anfang bis Ende. Ob das jetzt zu 100% die Geschichte von Freddie Mercury und zu 100% die Geschichte von Queen ist. Ist es nicht, kann so ein Film gar nicht sein. Es ist ja auch immer die Standarddiskussion bei Biopics so. Aber er erzählt die Geschichte von einem Menschen, der sein Leben der Performance verschrieben hat, der da Spaß dran hat, der das aber vielleicht auch ein bisschen deshalb macht, um nicht so verletzlich zu sein, und dann feststellt, dass ihn gerade das auch verletzlich macht. Ja. Also, dass dieses Spaß daran haben, anders zu sein, sich auszuprobieren in diesem Anderssein, sich auszuleben in diesem Anderssein und anders bitte immer in Anführungsstrichen gesehen, ja, anders im Sinne von, wie eine Mehrheitsgesellschaft einen gerne sehen würde, dass dieses Anderssein sein Leben gleichzeitig so geprägt hat und so definierend für ihn als Person war und trotzdem die größte Schmerzquelle in seinem Leben war, weil die Leute ihn dann darauf reduziert haben, weil die Leute ihn nicht haben über Musik reden lassen. Diese Pressekonferenzszene, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, hier, ihr seht es. Diese Pressekonferenzszene ist so krass, wo diese Männer einfach nur über Musik und ihr neues Album reden wollen und diese scheiß Presseleute einfach immer nur wollen, dass er jetzt endlich sagt, ich bin schwul, ich bin bisexuell, was auch immer er da sagen könnte, wie die den Daumen in jede Wunde legen, so. Also diese Zwiespältigkeit, ich glaube, das ist das, was mich so packt. Dieses Anderssein ist Freddy und gleichzeitig ist es sein größter Schmerzquelle. Hm.
Ja, und ich finde auch, ja, wir müssen nochmal über Ravi Malek reden, finde ich. Also ich finde, wir haben jetzt so hier so einen Film, wo man sieht, wie stark so eine Performance oder so eine Rolle von der Performance von dem Schauspieler geprägt sein kann und wie viel darüber kommen kann. Und wir haben dann später noch einen Film, wo wir da eher das Negativbeispiel dann sehen werden. Und das vielleicht mal so im Hinterkopf behalten, wenn wir dann über den anderen Film noch reden. Und ja, das finde ich einfach, er hat so eine Ausstrahlungskraft, was er mit seinen Gesichtern und mit seinen Gestiken so rüberbringen kann. Und man sieht auch immer, wenn sie zum Beispiel so einen Bühnenauftritt machen, wie es ihm in den Augen funkelt. Also
was Christopher gesagt hat mit der doppelten Performance, finde ich, spielt da unfassbar gut rein. Er schafft es zu performen, wie jemand performt.
Ja.
Das muss man erstmal hinkriegen. Also gleichzeitig zu erleben, er spielt Freddie Mercury und er spielt Freddie Mercury, der performt. Es ist faszinierend.
Ich habe mich bloß dann so ein bisschen gewundert, wo kommt der auf einmal her, der Ravi Malek? Also so bekannt war der mir davor noch nicht.
From Heaven. Also Ravi Malek, für die Leute, die ihn vorher nicht kannten, wurde, glaube ich, dadurch bekannt, dass er in der Fernsehserie Mr. Robot die Hauptrolle hatte. Mhm.
Da kenne ich ihn
oder auch, immer noch hat. Das ist eine Serie, wenn man sich so ein bisschen für Hacking interessiert, kann man das sehr empfehlen, weil das, glaube ich, eine der wenigen oder die einzige tatsächlich moderne Serie ist, wo selbst die Hardcore-Nerd und Hackers sich darüber einig sind, dass der Hacking gut dargestellt wird, weil die da wirklich sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass sie wirklich eine realistische Darstellung von Hacking haben und irgendwie die Produktionsfirma hat bei einem Hacking-Tool ein Feature gebraucht, was dann in die Software tatsächlich integriert wurde, damit sie das im Film zeigen können. Und
sie ist auch sehbar, aber für Leute gleichzeitig, keine Ahnung von Hacking.
Also für Leute, denen das reicht, wenn da jemand ganz wild auf einer Computertastatur rumhackt, die haben da nicht so viel Technobubble wie bei Star Trek, sondern es geht halt um größere politische Implikationen auch. Und ich finde, wenn man die Serie gesehen hat, dann merkt man auch, dass Rami Malek hier wieder sein eigenes Style mit reinbringt. Also er ist kein Character Actor. Auch nicht in der Rolle von Freddie Mercury, sondern er spielt halt auf seine Art Freddie Mercury, was natürlich auch authentisch ist. Aber es ist jetzt kein Robert De Niro, der irgendwie 3 Monate Taxifahrer war, bevor er Taxi Driver gespielt hat.
Ja, ich weiß.
Aber in Dokus klang es schon, also in so Videos mit Interviews und so klang es schon so, als ob er sich schon sehr eingehend damit beschäftigt
hat
und die ganzen Alben gehört hat und alle Interviews gesehen hat und alle Materialien.
Das würde ich aber auch erwarten, jemanden, der die Rolle spielt, ehrlich gesagt.
Aber es ist nicht so, dass er mit 30 Kilo prosthetische Material irgendwie im Gesicht operiert oder also er sieht nicht wirklich hundertprozentig aus wie Freddy, sondern
es ist nicht so wie zum Beispiel bei, wie heißt der Film, wo Gary Oldman letztes Jahr den Oscar
gekriegt hat? Darkest Hour.
Genau, also er ist nicht einfach geschminkt worden zu jemandem,
genau,
sondern er macht das mit seinen Fähigkeiten.
Er hat halt das falsche Gebiss. Und er meinte auch irgendwie, es war ziemlich schwierig, da mit sprechen zu können. Aber es ist jetzt halt einfach die Interpretation von Rami Malek, die da auch hervorscheint. Und ich finde, das macht auch nochmal was aus, weil er, ich glaube auch, einfach von Natur aus so nah Freddie Mercury ist. Und es ist auch ganz interessant, weil er meinte ja, er wusste auch nicht so viel über Queen und Freddie Mercury, als er die Rolle angenommen hatte, und hat sich dann halt erst alles angelesen und ist halt jetzt, klar, ganz großer Queen-Fan.
Natürlich, Rami Malek ist unsere Generation quasi. Ja. Natürlich wusste der vorher auch nicht.
Die Frage ist, glaube ich, immer so ein bisschen Suspense of Disbelief, und ja, man kann das halt aus mehreren Wegen aus dem Weg schaffen. Entweder man macht halt eine 100-pro-1-zu-1 optische Übereinstimmung, und wenn das weniger ist, dann muss halt die Performance passen, und die passt halt so gut, da kann man über die darüber hinwegsehen. Ja. Das ist eine Interpretation, aber es ist eine sehr gute Interpretation.
Genau, vielleicht ein bisschen was zur Produktionsgeschichte. Ursprünglich war für die Rolle Sacha Baron Cohen angedacht.
Der vielleicht optisch näher dran gewesen
wäre.
Der
hätte wahrscheinlich optisch mehr Freddie Mercury sein können. Aber es gab ja dann auch, also die Geschichte ist ja, dass Bohemian Rhapsody war 10 Jahre in Produktion. Brian May, glaube ich, war der am meisten involvierte von den noch lebenden Bandmitgliedern in die Produktion, also ist auch der die Press-Tour komplett mitgemacht hat und den Film sehr stark vorangetrieben hat. Und Sacha Baron Cohen wollte halt so einen Partyfilm machen, also der wollte wirklich so einen gritty, so Partys und nackte Männer und ausschweifendes Sexleben.
Wolf of Wall Street oder was?
Genau, sowas wollte der so ein bisschen machen. Und ja. Brian May hat sich ja ganz klar dagegen gewehrt und hat gesagt, ich möchte einen familienfreundlichen Film machen, um auch den alten Queen-Fans zu ermöglichen, mit den Kindern in diesen Film zu gehen und denen halt zu zeigen, was das halt für eine Band war, die sie damals erlebt haben. Und natürlich auch, weil man damit mehr Geld verdienen kann, aber es war halt so der offizielle Grund dafür. Und ich finde, das ist auch eine gute Entscheidung, und ich finde auch, wo man auch gesagt hat, wo man sich dann bei Sacha Baron Cohen von ihm getrennt hat und gesagt, okay, das ist vielleicht auch ein Schauspieler, der schon zu vorbelastet ist mit seinen Ali G und Borat, also der ist ja schon bekannt, und Rami Malek ist jetzt noch mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt gewesen und hat ja auch, also was ich natürlich ganz schlimm gefunden hätte, wenn sie jetzt jemanden, einen weißen Schauspieler genommen hätten, und Freddie Mercury, seine Familie kam aus Pakistan, glaube ich, oder?
Ja, Pakistan.
Ja, und Freddie Mercury kommt, Schwachsinn, Rami Malek ist auch, hat auch Migrationshintergrund.
Ich glaube, er kommt aus Bulgarien, oder?
Ja, nee, müssen wir nochmal nachschauen. Aber ich finde das, also er passt halt auch einfach von seiner eigenen Vorgeschichte zu Freddie Mercury. Und
ja.
Das hat natürlich bei Sacha Baron Cohen auch gepasst. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich finde
Freddie ist auf Sansibar geboren,
stimmt,
und in Indien am Anfang,
genau,
seiner Kindheit.
Genau,
gewesen.
Und kannst du ganz noch nachschauen, woher
ja.
Rami Malek Familie kommt. Und ich finde, ich glaube einfach, ich hätte das mit Sacha Baron Cohen nicht so gut gefunden. Und sie muss natürlich Ägypten. Sie muss natürlich 10 Jahre warten, damit Rami Malek alt genug ist, um Freddie Mercury spielen zu können, weil vor 10 Jahren war der ja wahrscheinlich noch ein Teenager.
Ja, und ich finde auch echt gut, was man so über die Band lernen kann in dem Film. Also man hört zwar immer wieder Queen-Musik, aber zum Teil in so Kontexten, wo man das jetzt auch nicht so bewusst, also ich nicht so bewusst als Queen-Musik wahrgenommen habe. Also zum Beispiel dieses I Want It All, was oft bei der Champions League-Werbung kommt. Und ich finde es auch interessant, halt nochmal in dem Film zu sehen, wie sich die Band musikalisch weiterentwickelt hat und wie viele verschiedene Arten und Genres sie doch bespielen können, quasi mühelos. Von am Anfang doch eher recht standardmäßigen Rock-Sachen und wie sie sich dann in Richtung Pop, in Richtung Disco, in Richtung was es da nicht noch alles gab, bewegt haben. Das ist echt interessant. Und da muss ich jetzt mal, ja, ich mache jetzt mal den Punkt auf, den das rückwärts in die Popkultur geworfen sein, was ja immer der, ich glaube, der Daniel Assad hat es immer ganz stark in seinem Podcast drin, der, der Spätfilm-Daniel, was ja zum Beispiel hier in dem Film schon mal da allein dadurch auftaucht, dass Mike Myers eine Figur spielt und Mike Myers, den man natürlich rückwärts aus der Popkultur dadurch kennt, dass er in Wayne's World eine Figur spielt, die Bohemian Rhapsody total abfeiert, auch in der ikonischen Szene. Und dann spielt er hier in dem Film einen Manager, der das alles nicht so pralle findet mit diesem experimentellen Bohemian Rhapsody. Und das ist 6 Minuten lang, das
übrigens
ist
nie
zu lang.
Den Manager.
Nee?
Den haben sie einfach wahrscheinlich für Mike Myers erfunden.
Aber ich finde es nicht schlimm.
Ja,
es ist halt dramaturgisch schon geschickt halt gemacht, diese eine Person zu haben, die gesagt kriegt, du wirst bekannt werden als der Bohemian Rhapsody abgelehnt hat. So.
Aber da sind wir wieder bei Realismus gegen Authentizität. Ich glaube, das ist schon authentisch, dass sie gerade bei Bohemian Rhapsody Probleme hatten, diesen Song irgendwie zu platzieren. Aber es ist halt nicht realistisch, dass es halt diese Figur gab, die you will be known as the person who lost Queen, was ja eher, glaube ich, so eine Referenz auf die Beatles war, wo es den Manager, wo irgendwie die Firma gab, die die Beatles verloren haben.
Und ich finde, dass das rückwärts in die Popkultur geworfen werden geht natürlich halt noch weiter, und zwar mit, es gibt ja diesen einen popkulturell sehr aufgegriffenen Track Under Pressure von Queen, und natürlich ist es nur sinnvoll, dass in einem Queen-Film diese Szene auch so, also dieses Lied in der Szene so verwendet wird, wie es popkulturell quasi vorgeprägt ist, und Queen quasi den Titel so wieder zurückerobert über den Film, könnte man fast sagen. Und ich würde auch sagen, wir hatten jetzt in den letzten Jahren gute Anwärter auf die Diskussion bester Einsatz von Under Pressure, also zum Beispiel bei Atomic Blonde. Mhm. Und ich würde aber sagen, mit dem Film ist die Diskussion jetzt beendet.
Ja, das stimmt.
Es kann nur logischerweise kann der beste Einsatz von dem Lied nur in einem Queen-Film sein, und alle, die das danach jetzt noch machen, sind Copycats. Also das ist jetzt durch, das Thema.
Okay, Leute, nutzt den einfach nicht mehr ab jetzt.
Ja.
Ja. Jetzt haben wir ganz viel über die Musik geredet. Wollen wir noch ein bisschen über die Bilder reden?
Ja. Das ist mir ja aufgefallen. Das ist visuelles Storytelling. Also, wie wahnsinnig kreativ da herangegangen wird. Das hat mich wirklich beeindruckt mit dem die Kamerawinkel, das habe ich ja schon beim Intro gelobt bei den ersten 10 Minuten, aber auch die Schnitte und Transitions, die sie da auffahren, zum Beispiel, wenn sie dann im Probenraum so einen Song proben, und dann wird im Hintergrund die Glasscheibe von dem Probenraum so dunkel und man sieht schon so leicht angedeutet die Bühne, und dann fahren sie dann durch das Fenster durch, direkt auf die Bühne rauf, und wir sind echt in der guten Zeit gerade, was so visuelles Storytelling angeht. Und in der Mitte ist es mir auch gefallen, dass es dann so konventionellere Sachen gibt, also so konventionellere Schnitte. Und da habe ich auch erst überlegt, woher kommt das jetzt, dass jetzt halt auf einmal so Standard-AB-Schnitte inzwischen drin kommen, gerade zum Beispiel in der Limousine. Und wahrscheinlich, ich habe es so verstanden, dass es so ein Vehikel auch ist, um das Gefühl von Freddy zu übermitteln. Je kreativer er sich fühlt und je besser er sich fühlt, desto kreativer und abgefahrener wird der Schnitt und die Kameraperspektiven. Und gerade bei der Diskussion in dem Auto, wo es drum geht, ja, wirst du nicht mal ein Solo-Ding machen, da fühlt er sich wahrscheinlich eher so gelangweilt und so, ja, ich will euer Business-Kasper-Kram nicht hören. Und dann wird dann halt das über diese Standard-Hin-und-Her-AB-Schnitte transportiert. Das war so mein Eindruck.
Das ist spannend. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich finde auf jeden Fall auch, dass die Bilder großartig sind, und gerade wie die es schaffen, Konzerte einzufangen,
ja.
Das habe ich selten so gut in einem Film gesehen. Also, dass man das Gefühl hat, das Konzert sowohl aus der Perspektive der MusikerInnen als auch aus der Perspektive von Roadies, die irgendwo so daneben stehen, als auch aus der Perspektive des Publikums irgendwie wahrnehmen zu können, alles gleichzeitig so. Das schaffen die mit den Bildern auch und ihren Schnitten und so weiter auch sehr gut. Was ja ganz spannend ist, wir haben jetzt ganz viel über Schauspiel, über Musik und über Bilder geredet. Die Story des Films ist wahrscheinlich das konventionellste an dem ganzen Film, von all diesen Dingen, über die wir so gesprochen haben. Das ist ja auch eine der Kritiken, die kommt von vielen KritikerInnen des Films, dass sie sagen, von der Story, von den Wendungen, die es so gibt, von den Plotpoints, wie sie gesetzt werden, ist es ein relativ konventionelles Biopic. Und ich würde dem wahrscheinlich zustimmen. Also die Story ist nicht himmelhoch jauchzend mit einem Plotpoint, wie er nie erwartet worden wäre an bestimmten Stellen. Und nach dem Tiefpunkt kommt wieder der Höhepunkt und so weiter. Aber es stört mich bei diesem Film auch nicht so richtig, weil es einfach nicht das ist, was ihn für mich auszeichnet. Weiß nicht, wie es euch damit geht.
Naja, ich glaube, man brauchte so eine 0815-Story. Also ich will jetzt nicht sagen, das haben sie in Absicht gemacht, aber ich glaube, das ist ganz gut, dass der Film so eine 0815-Story hat und halt Raum lässt für die Performance. Mhm. Weil ich glaube, wenn die da jetzt so einen ganz kreativen Storytelling-Ansatz gesucht hätten, dann wäre der Film einfach unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen. Und ich glaube, der Film wird kein Drehbuch-Oscar gewinnen, sondern wird halt dafür in mir Erinnerung bleiben, wie geil da die Performance dargestellt wurde. Und da ist die Story wirklich zweitrangig. Dafür gibt es genug andere Filme, die gute Geschichten erzählen.
Ja, das
sie erzählen im Grunde auch eine Geschichte über die Musik.
Das sehe ich definitiv genauso. Also es geht in dem Film darum, die Musik abzufeiern, die Performance zu sehen. Also da ist genug Aufregendes drin in dem Film, finde ich. Und ich finde es auch eher besser, dass, ich will nicht sagen 0815-Story, also ich finde, das ist zu negativ irgendwie. Ich würde eher sagen, eine simple Story, eine runtergekochte Story mit klaren Plotpoints. Also wenn man da jetzt diese Beats anlegen würde, die würde man, glaube ich, ganz klar finden. Also zum Beispiel wie heißt dieser eine Beat, den Downfall of Belief oder sowas? Also diesen Darkest Hour, da hat man ganz klar, kriegt man den ins Gesicht gedrückt in dieser Freddy steht im Regen-Szene zum Beispiel. Und das finde ich aber auch gut, dass man hat die Struktur klar drin, an der man sich abhangeln kann. Und dafür können sie in anderen Bereichen kreativer und abgefahrener sein. Und man verliert sich nicht so in der Story und wie war ist das jetzt und was ist das jetzt für eine Wendung und womit hat das jetzt zu tun, sondern das ist ganz klar nachvollziehbar.
Ja, was ich auch noch bei dem Film hervorheben möchte, da möchte ich einen kleinen Vergleich zum anderen Biopic ziehen, nämlich Behind the Candelabra über Liberace mit Matt Damon.
Matt Damon.
Und hier der Typ aus Ant-Man, Hank Pym?
Michael Douglas
hat Liberace gespielt und im Grunde sind das ja ähnliche Künstler von ihrem Lebensweg, also sind beide irgendwie, waren homosexuell zu einer Zeit, wo Homosexualität noch nicht so offen ausgelebt werden konnte, ohne dass man dafür geächtet wurde vom Mainstream.
Vielleicht war Freddy auch bi.
Was?
Vielleicht war Freddy auch bisexuell.
Also nicht, also queere Lebensstile. Ja, ja. Und ich hatte das Gefühl, dass Behind the Candelabra sich zu sehr auf den Skandal fokussiert hat und zu wenig auf die Musik. Und Liberace war ja auch ein ganz großer Performer, der sehr ausgefallene Kostüme trug und sehr geschätzt war von den Massen, wo sie ja nicht wussten, dass er irgendwie eine queere Person ist. Und hier war das halt so schön, dass der Skandal oder das Skandalträchtige an Freddys Leben auch thematisiert wurde, aber dass nicht der Fokus des Filmes war, sondern ein Abschnitt und dass tatsächlich bei den Musiker die Musik im Vordergrund stand. Und das finde ich wirklich gut. Und ich glaube, das wäre passiert, wenn man den Weg mit Sacha Baron Cohen gegangen wäre, dann hätte man tatsächlich so ein Biopic bekommen wie von Liberace.
Ja, vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um auch zu so ein, also Ich feiere den Film wirklich sehr, aber es gibt so ein, zwei Sachen, die ich schon auch kritisch finde. Und eine davon ist, es gibt eine Szene, die mich wirklich ein bisschen getroffen hat. Und zwar, also Freddy ist ja am Anfang des Films mit Mary zusammen und dann noch verheiratet, für die er auch Love of My Life geschrieben hat. Und es gibt die Szene, wo er ihr gegenüber sagt oder sagen will, dass er, ich schreibe es mal in Klammern, auch auf Männer steht. Und wo er sagt, Mary, I might be bisexual. Und sie sagt, Freddy, you're gay. Und das ist halt so, also ich finde das wirklich faszinierend, dass der Film diesen Punkt macht. So eindeutig von jemand anderem außer Freddy ihm sagen zu lassen, du bist schwul und nicht bisexuell, wo der Film ja eigentlich so viel Wert darauf legt, zu zeigen, wie Freddy sich selbst sieht und darstellt und performt und so. Und dann hast du halt diese eine Person, die ihn jetzt definiert. Und ich kann das schon aus Marys Perspektive irgendwie nachvollziehen, dass vielleicht so eine Trennung leichter ist, wenn du dem Ganzen vorschiebst, okay, es liegt aber nicht an mir, sondern daran, dass er nicht auf Frauen steht. Aber dass der Film es halt so framed, das hat mich schon ein bisschen verletzt, einfach vor dem Hintergrund, dass es ist nicht zu 100% geklärt, ob Freddy jetzt schwul oder bi oder vielleicht, wenn es das Wort pansexuell schon gegeben hätte, als er gelebt hat. Also, ne, es gibt verschiedene Dinge, glaube ich, die Freddys Queerness ausgezeichnet haben und dass der Film da so diesen eindeutigen Punkt gibt, das stört mich. Gleichzeitig möchte ich abranten über KritikerInnen, die dem Film sagen, er würde Freddy straight washen. Was scheinbar die Kritik ist, die so bei jedem in meiner Bubble ankommt. Also wem auch immer ich sage, guck den Film. Ah, ist das nicht der mit dem Straightwashing? Sagen dann irgendwie alle. Und das finde ich nicht. Ich finde in keinster Weise, dass dieser Film Freddy straightwasht. Ich finde, er zeigt halt, wie ein Mensch unterschiedlich leben kann. Also wie er, Mary ist ja auch zum Ende des Lebens noch präsent, aber eben nicht mehr als romantische Liebe. Zwischen Freddy und Mary so. Und das finde ich total okay. Und gleichzeitig finde ich unfassbar liebevoll, wie die Beziehung zwischen Jim Hutton und Freddy am Ende, wenn ich sehe ein, sie hat weniger Screentime, aber es ist unfassbar liebevoll, wie sie eingeführt wird und wie sie am Ende umgesetzt wird und wie er ihn zu seinen Eltern mitnimmt und so weiter. Also ich finde, alle, die dem Film Straightwashing vorwerfen, das sind halt so Leute, die ein bestimmtes Bild davon haben, wie Queerness zu sein hat. Das sind selten selbst queere Leute so, sondern das sind Leute, die haben ein ganz bestimmtes Bild davon und können nicht akzeptieren, dass es zum Beispiel auch Bisexualität Queerness ist sozusagen. So das, ja, ich habe da schon mal noch ein bisschen intensiver drüber abgerantet. Christopher und ich waren schon bei Lara bei Polygamia im Podcast zu Gast und haben einmal über den Film geredet. Da rede ich mich, glaube ich, 10 Minuten darüber in Rage. Da könnt ihr ja vielleicht noch mal reinhören.
Würde aber auch da gerne noch meine 5 Cent dazu geben. Und zwar, ich würde das so ein bisschen trennen wollen auf die inhaltliche Ebene und auf die, was kommt da jetzt so rüber Ebene. Also, ich finde, klar, die Szene ist erstmal, also negativ im Sinne von, was da mit Freddy passiert. Also, ich fand auch die Szene zerstörend, aber ich fand sie nicht kritisierenswert schlecht. Also, ich fand eher zerstörend, so vor Augen geführt zu kriegen, nochmal, was bisexuelle Personen sich zum Teil so anhören müssen. Und da kommt jetzt wahrscheinlich wieder mein Ding rein, dass ich eine hohe Erwartungshaltung habe, was sich Leute so im Film selber denken. Weil wenn man mit so einer Erwartungshaltung wie ich da rangeht, finde ich das auch nicht so kritisch, dass das vom Film nicht nochmal eingeordnet wird, weil die Leute können sich das selber einordnen, finde ich. Also die Leute können selber sehen, okay, das ist jetzt beschissen für Freddy aus den und den Gründen und das muss der Film für mich zumindest auch nicht nochmal besonders einordnen.
Findest du wirklich die Szene lässt einen als Zuschauer denken, es ist beschissen für Freddy, dass sie ihm sagt, du bist schwul. Ich finde, der Film vermittelt eher, oh, wie toll von ihr, dass sie ihm gleich sagt, also dass sie ihm gleich zugesteht, schwul zu sein und ihm hilft auf seinem Weg hin zum Eingestehen, dass er schwul ist. Das ist der Eindruck, der bei mir als Zuschauerin rüberkommt.
Ich glaube, für uns war das halt alle drei eine negative Handlung von Mary, weil wir halt so drauf abgestimmt sind. Oder dass wir, weil wir halt schon wussten, dass diese Thematisierung von der Bisexualität von Freddie Mercury ein ganz großes Thema auch war, wo auch, wir hatten da auch mit anderen Leuten mal drüber gesprochen, wo jemand meinte, ja, also für ihn war das halt Freddie Mercury so immer die schwule Identifikationsfigur und er hat das auch erst so in den letzten Jahren dann, wo das dann auch wieder also erst war so, hieß es ja mal, ja, Freddie ist nicht schwul und dann war es da so, okay, er ist schwul und dann ist er quasi wieder zurückgeschlagen, nee, er war nicht schwul, war einfach bisexuell und das ist ja quasi auch eine, im Grunde ein sehr moderner Trend, dass man so progressiv sagt, also sagt, dass Freddie Mercury bisexuell war und dass da auch Leute irgendwie, die gehört werden, die da schon wahrscheinlich sehr lange das propagieren.
Ja, also für mich stecken in der Interpretation von der Szene zumindest zwei Sachen drin und das eine ist, die Moral zu zeigen, wie beschissen es ist, so eine Bi-Invisibilität zu haben. Mhm. Und das andere ist für mich so ein bisschen zu zeigen, es war halt eine andere Zeit. Also zu der Zeit war es gerade mal en vogue zu diskutieren, was ist jetzt mit Schwulsein, wie gehen wir damit um? Und da war an Bisexualität halt noch gar nicht zu denken. Und dass es damals halt nochmal sehr viel härter war für Figuren, die sich halt, für Menschen, die sich halt nicht eindeutig in Schwarz oder Weiß, also in Homosexualität oder Heterosexualität runterstellen konnten. Also das war das, was für mich so als Lektion von der Szene runtergefallen ist.
Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das die Lektion ist, die meine Eltern ziehen würden, wenn sie diese Szene gucken, sondern die denken sich, ach wie schön, dass sie ihm erlaubt, schwul zu sein. So.
Also für meine Eltern haben mir auch immer gesagt, ja, Freddie Mercury war halt schwul, also als ich als Kind so mich interessiert habe.
Es ist halt auch, glaube ich, nicht so genau klar, ob er nun schwul oder bisexuell war. Das finde ich auch in Ordnung, wenn er das, also das gehört vielleicht auch ein bisschen zu seiner Performance dazu, die er so in seinem Leben gemacht hat.
Und bei der Sozialisierung von unserer Elterngeneration denke ich halt einfach mal, dass, ja, da war dieser Bi-Begriff noch nicht so da. Ja. Die kannten halt wirklich nur homosexuell oder heterosexuell. Und wir können das jetzt feiner aufspalten und haben da bessere Schubladen.
Das ist ja auch, wir hatten das auch bei Polygamia angesprochen, wo ich den Vergleich zu Janelle Monáe gezogen habe, die ja jetzt so im Grunde so eine sehr pansexuelle Identifikationsfigur geworden ist und wie sich der Umgang damit verändert hat, aber wo auch immer noch ähnliche Probleme in der Berichterstattung um sie herum auftreten.
Ja.
Habt ihr noch weitere Kritik?
Ich finde, der Film ist 20 Minuten zu kurz. Also,
das finde ich.
Von der Story her hätte noch mehr passieren können. Und ich kann auch begründen, warum der Film von der Story 20 Minuten so kurz ist, aber von der Laufzeit quasi so ist, weil sie haben ja noch das komplette Live-Aid-Ding gemacht und daher ist er eine längere Laufzeit als die Story ja ist und sie hätten einfach noch 20 Minuten mehr Story machen sollen und dann wäre halt noch länger gewesen und dann erst das Live-Aid-Ding zu bringen. Und mich hat auch so ein bisschen gestört, dass das in manchen Stellen so abgehackt wirkt. Also, dass da Lieder nur angespielt werden. Was dann auf der Filmebene so zum Teil kritisiert wird, ja, dass das Radio ja nur so kurz spielt und 6 Minuten ja viel zu lang ist und das nie im Radio kommen wird und sie spielen nie den titelgebenden Lied einmal aus in dem Film, was ich schon bezeichnend finde.
Ja, stimmt. Ja, also ich glaube aber, das ist auch so eine Entscheidung, um den mehr massenkompatibel zu machen und massenkompatibel nicht im Sinne von, wir müssen den weich spülen, sondern einfach, damit möglichst viele Leute diesen Film genießen können. Weil ich glaube, wenn Leute sehen, okay, da kommt eine Queen-Doku, aber die geht, oder ein Queen-Biopic und es geht aber 3 Stunden und man hätte locker 3 Stunden da rausziehen können, dann gehen schon wieder Leute quasi von diesem Film weg, ohne, wo man sagt, okay, bei einem Film, der 2 Stunden geht, haben auch mehr Leute Spaß in dem Film.
Also ich war Sonntagabend in der Vorstellung und der Saal war echt voll und bis zum Ende auch sind alle geblieben und dann, als halt dann die Synchro Folien so kamen, die ja am Ende von so einer Synchro-Version immer noch kommen, sagte jemand hinter mir, also die hinter mir saßen, ist schon vorbei, ja, da müssen wir wohl jetzt gehen, schade, ja.
Ja, das habe ich auch gerade nochmal bei der Daniela Ishorst, die hat den Film auch gestern gesehen, wo sie meint, das erste Mal, dass sie nicht gestört wird, wenn sie mit zum Abspann sitzen bleibt, ja, weil alle sitzen geblieben sind.
Der Abspann ist ja auch so gut gesetzt.
Ja.
Und ich habe noch die Kritik, dass der Film vielleicht zum Teil so ein bisschen zu positiv das Ganze zeichnet, also die Band, also der zeigt zwar, ja, die Band ist super kreativ und super forward driving, aber ich finde, vielleicht hätten sie noch ein bisschen, ja, hätte das nicht von Queen-Mitgliedern selbst gemacht worden, also wäre das nicht von Queen-Mitgliedern selbst gemacht worden, wären da vielleicht auch noch ein bisschen paar kritischere Aspekte drin gewesen. Das ist so eine ganz leichte Kritik, die ich noch habe. Also es ist ein bisschen zu rosa-rot die Brille zum Teil.
Das stimmt, das kannst du wahrscheinlich nicht vermeiden, wenn du Leute dabei hast, die an dem Projekt selber beteiligt waren.
Ja, das würde ich auch sagen, aber ich habe das auch ehrlich gesagt von dem Film nicht erwartet.
Ich finde, der Film macht Lust auf mehr so musikalische Biopics. Und da würde ich jetzt noch mal eine kurze Abschlussrunde mit euch machen wollen. Was wünscht ihr euch denn als nächstes?
Das hatte ich auch schon im Polygamia-Podcast gesagt. Ich hätte als nächstes gerne ein David Bowie-Biopic.
Ja, David Bowie wäre schon gut. Und das dann halt auch nach einem Space Oddity oder so nennen.
Ja.
Ja.
Ich bin ja grundsätzlich bei Biopics der Meinung, es muss viel mehr Biopics über Frauen geben.
Also es gab wahrscheinlich schon ein Aretha Franklin Biopic in Planung. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, Aretha Franklin. Ich könnte mir auch tatsächlich so jemanden wie Celine Dion, ist jetzt vielleicht nicht die, aber dadurch, dass sie halt den Titelsong von einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht hat, könnte sie auch für FilmemacherInnen vielleicht interessant sein und die hat auch auf jeden Fall
Erik meinte, dass David Bowie per Pick heißt dann Space Oddity und Celine Dion heißt dann My Heart Will Go On.
Nein, vielleicht.
Ach, wie heißt die Kerl, die den Bodyguard-Song gemacht hat?
Whitney Houston.
Ja, Whitney Houston.
Ja.
Wäre auch so ein.
Whitney Houston hat ja, also Bodyguard hat ja schon biografische Aspekte von Whitney Houston mit drin, der Film. Also, aber natürlich, Whitney Houston hat auch ein super
spannendes
Leben.
Was ich auch spannend fände, wäre halt Amy Winehouse.
Gab's da nicht schon was?
Ach, einen Film oder ein Dokument?
Ja. Weiß ich gerade nicht. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es da schon was gegeben hat.
Genau, ich hatte noch Prince als Gedanken.
Da also kommt was, das ist eine Doku. Ava DuVernay macht eine Prince-Doku, die nächstes Jahr rauskommen soll.
Und gut, das ist jetzt eine kontroversere Figur, aber das könnte man auch so kritisch in so einem Film mit unterbringen. Aber ich finde, der hat schon viel für Popmusik gerade gemacht, einen Michael Jackson Film, aber das ist halt wirklich in manchen Sachen problematisch.
Das
halt
darf man auf jeden Fall nicht unkritisch machen.
Ja.
Ich habe gerade gesehen, im Oktober wurde bekannt, dass ein Amy Winehouse Biopic in Arbeit ist, wo die Produktion 2019 beginnen wird.
Dann war das vielleicht, was ich gehört hatte.
Gut.
Ja, ganz kurz, wer jetzt doch gerne eine Doku über Freddie Mercury sehen will, es ist noch bis zum 8. Dezember in der Arte Mediathek die eine Freddie Mercury Doku verfügbar, The Great Pretender, wo ich gerade auf Twitter auch gelesen habe, dass da Interviews drin sind, die auch die Fans noch nicht so kannten. Also wer sich das anschauen will, bis zum 8. Dezember kann man sich das noch anschauen und wahrscheinlich findet man auch auf YouTube, also Freddie Mercury, The Great Pretender. Ist eine Doku aus 2012.
Sehr schön.
Ja. Und für alle anderen, die noch so kommen, ich glaube, die so versuchen, wirklich sowas zu machen, muss das auch sein, dass die schon eine Weile quasi gestorben sind. Also für einen Elton John Film wäre es einfach noch zu früh.
Der Elton John Film kommt doch.
Kommt?
Mit Aaron,
Taron Egerton.
Taron Egerton.
Was?
Da gab es sogar Rocket schon einen Trailer vor, ja, vor Queen.
Okay.
Sah also, gar nicht schlecht aus. Nee, also ich finde, es sah gar nicht
okay,
schlecht aus.
Okay, da bin ich jetzt gespannt, wie die das machen.
Weil also hier, der war doch in Kingsman 2 Elton John und anscheinend ja, haben sie, hat er daran Gefallen an Taron Egerton gefunden und hat jetzt gesagt, er darf mich spielen.
Okay, ja gut, da
sind wir gespannt.
Da freue ich mich dann trotzdem drauf. Ja, auch wenn ich
auch nicht
finde, es ist zu früh, weil,
ja,
es weil so ein Gesamtleben kann man ja eigentlich erst abbilden, wenn es vorbei ist. Aber man kann ja auch Aspekte rausnehmen. Genau. Und gerade der Film, den wir hier jetzt besprochen haben, geht ja auch nicht bis zum bitteren Ende, ja, sondern bricht irgendwann
ganz
ab.
Ganz kurz, er ist zwar auch noch nicht tot, aber Herbert Grönemeyer Biopic mit dem Titel Bochum.
Oder Currywurst.
Nein, Currywurst nicht.
Er mag keine Currywurst. Gut, ich glaube, wir sind durch.
Udo Lindenberg Biopic.
Vielen Dank für die Blumen, heißt das dann.
Ja.
Das ist nicht Udo Lindenberg.
Das ist Udo Jürgens, oder?
Ja.
Achso, scheiße. Aber das können wir auch machen.
Ja.
Nachdem wir jetzt ausführlich eine musikalische, geschichtliche Person besprochen haben und deren Biopic, kommen wir jetzt nochmal zu einem Biopic, nämlich über eine geschichtliche Person aus der Raumfahrt. Und deswegen stelle ich auch diesen Film vor. Es geht um den Film First Man, oder wie er im Deutschen heißt, Aufbruch zum Mond. Es geht um Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Und ja, es geht auch so um seinen Flug, um die Apollo 11 Mission und auch sein Leben davor. Das ist ein Biopic, das ich tatsächlich auf dem IRC, also dem Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen, gesehen habe. Mit sehr vielen Raumfahrt-Nerds gab es da für den Kongress ein Pre-Screening. Und ja, das ist auch interessant, weil es tatsächlich das erste wirkliche Neil Armstrong-Biopic ist, was ich nicht gedacht hätte für eine so quasi ein Nationalheld der amerikanischen Geschichte, dass es da wirklich jetzt sehr lange gebraucht hat, bis das jemand mal verfilmt hat. Jetzt hat es Damien Chazelle gemacht, nachdem er mit La La Land beinahe einen Oscar gewonnen hat. Und
Kurz davor war.
Und mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, wie euch, die ja wahrscheinlich nicht zur Raumfahrt begeistert seid, wie ich es bin, wie euch der Film so mal so initial gefallen hat.
Ich fange mal an. Also ich hatte vor dem Film, sage ich mal, schon so einige Vorbehalte vor dem Film. Und zwar einfach mit dem Hintergrund, dass wir ja schon so, Hidden Figures hatten. Und da habe ich halt mir so ein bisschen gedacht, warum macht ihr jetzt so einen Film über eine Geschichte, die eigentlich schon so bekannt ist und ja quasi nochmal erzählt, was einer weißen männlichen Figur, die schon eigentlich so bekannt ist, passiert. Und ja, das hat sich dann während des Filmguckens so ein bisschen relativiert, weil man doch interessante Blicke hinter die Kulissen in dem Film erlebt. Aber trotzdem finde ich, es reicht jetzt erstmal dann auch wieder mit den mit den A-Stories. Ich will mehr so Hintergrundgeschichten wieder erzählt bekommen, wenn es um Raumfahrt geht. Also mehr, weniger First Man und mehr
27th Man. Woman.
Ja.
Women.
Mehr Computers. Wie hieß der Film noch?
Computers? Hidden Figures.
Hidden Figures, ja.
Bei mir, mein Verhältnis zu Raumfahrt ist, ich finde das, also ich sitze total gerne im Planetarium, ich finde Space irgendwie spannend, aber was mich alles so gar nicht interessiert, ist so diese ganze Industrie dahinter, dieses Wettrüsten von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, dieses Wettrüsten von der Sowjetunion und den USA, das sind irgendwie alles nicht so die Geschichten, die mich daran faszinieren, sondern was mich fasziniert, ist eher so diese Idee davon, Menschen ins All zu bringen. Also mehr so dieses große, das ist etwas, was wirklich, obwohl es so viele Bilder mittlerweile davon gibt, wirklich schwer erfahrbar und vorstellbar für mich ist, als Idee, mir vorstellen zu können, dass da oben irgendwo Alexander Gerst gerade in der ISS um uns rumkreist und da mehrere Monate verbringt. Und also das, da sitze ich fasziniert vor der Maus und gucke mir an, wie Alexander Gerst irgendwelche Experimente im All macht. So, das ist so ein bisschen mein Verhältnis zur Raumfahrt. Und ich fand diesen Film, es fiel mir unfassbar schwer, als ich aus dem Film kam, zu sagen, ob ich den sehr gut oder gut fand. Also mir war schon klar, ich mag den, aber ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, so richtig, also bewegt er mich. Und das ist selten. Normalerweise weiß ich, ob ein Film mich bewegt oder ob er mich nicht bewegt. Und ich glaube, er hat mich bewegt, aber mich hat halt weniger Neil Armstrong irgendwie bewegt, sondern meine Identifikationsfigur in dem Film ist eindeutig seine Frau und so das Ganze drumherum. Und dann habe ich mir wiederum gedacht, vielleicht wollte der Film genau das, dass es nicht nur um Neil Armstrong geht, obwohl das Ding First Man heißt. So. Und obwohl natürlich Neil Armstrong in dem Film die allergrößte Screentime hat und alles aus seiner Perspektive erzählt wird und so. Aber vielleicht wollte der Film genau das. Und dann wiederum war es genialer Schachzug. Und ich könnte mir das irgendwie vorstellen, weil es irgendwie für mich zu Damien Chazelle passen würde, dieser Ansatz. Aber dazu kommen wir vielleicht nochmal, wenn wir über die Regie reden. Und du als Raumfahrt-Nerd?
Was ich spannend fand, ich hole mal ein bisschen länger aus. Also ich war ja mit diesen ganzen noch viel mehr Raumfahrt-Nerds als ich selber im Kino. Es war tatsächlich auch ein echter Astronaut mit mir im Kino. Und ich war irgendwie sehr gespannt auf den Film, weil ich irgendwie so gedacht habe, das wird jetzt so ein richtiges Erlebnis, wo alle so aus dem Kino gehen und sagen, das ist geil. Beim Schauen fand ich den Film, also so, ich habe dann ja mit zwei Augen drauf geschaut, also ich habe natürlich mit zwei Augen drauf geschaut, aber ich habe das eine Auge, wo ich Raumfahrt-Nerd bin und alles aus der Raumfahrt-Perspektive sehe, aber ich bin ja auch Film-Nerd und sehe alles aus der Film-Nerd-Perspektive. Und aus der Film-Nerd-Perspektive hat mir dieser Film sehr gut gefallen, weil, wie du schon gesagt hast, er ist sehr reduziert in diesem, was man erwartet, Heroismus, diesem, es gibt da so diese klassischen Raumfahrtfilme wie The Right Stuff, was wirklich diese Zelebration der frühen Raumfahrt ist, dann natürlich jetzt The Martian, Apollo 13, das sind ja alles so Filme, die man sich so unter Raumfahrtfilmen vorstellt. Und das ist überhaupt nicht First Man, weil das kein Film ist, der Raumfahrt feiert, sondern es geht um eine Person, die wahnsinnig viel dafür gelitten hat, dass sie am Schluss auf dem Mond steht. Mhm. Und das auch teilweise in
Frage stellt. Sehr schöne Zusammenfassung des Films.
Ja. Und was tatsächlich so ein kleiner Schock für mich war, wir kamen aus dem Kino und alle so gesagt haben, ja, ging jetzt so. Und dann habe ich auch den Astronauten gefragt und er meinte so, also der kannte auch Janet Armstrong, hat die noch persönlich getroffen. Und klar, wenn man selber dabei war, ist jetzt wie bei Freddie Mercury, wenn man selber das miterlebt hat, dann würde sagen, okay, das war jetzt nicht alles so korrekt dargestellt. Und für mich als Filmnerd war das ein, also auch für mich als Raumfahrtnerd war das ein ganz toller Film, weil ich, klar, als Nicht-Amerikaner nicht so diese intuitive Beziehung zu diesem Heroismus und zu dieser Patriotismus hab. Und das wurde mir zwar in diesen Filmen immer vermittelt oder diesen Dokus, so Why We Went to the Moon, oder es gibt Dokus, die gehen über Stunden. Also wenn man sagt, aus dem Film rausgeht und noch nichts über Apollo 11 wusste, man kann sich einfach ein ganzes Wochenende lang nur vor den Fernseher schauen und nur YouTube-Dokumentationen gucken. Mhm. Und ich finde, das war genau die richtige Entscheidung von Damien Chazelle, gesagt hat, das wurde alles schon erzählt. Mir ist klar, dass das keine Geschichte ist, die kaum jemand nicht kennt. Und ich will jetzt aber mal das auf einer radikal anderen Perspektive erzählen. Ich nehme dieser Geschichte jeglichen Heroismus, ich nehme diesem Film jeglichen auch Zelebration. Und ich erzähle hier eine Geschichte von einem Mann, der hat sein Kind verloren, der hat in diesem Raumfahrtprogramm sehr viele Freunde verloren, der hat wahnsinnig dafür gelitten, dass er er hat ja auch nie dafür gekämpft, dass er der erste Mensch auf dem Mond ist. Das ist ja passiert, weil andere vor ihm gestorben sind. Und dann steht er auf dem Mond Und gibt ja eine Szene, die so nicht passiert ist, wo er nochmal an seine Tochter erinnert. Und man denkt sich in diesem Moment, war es das jetzt wert? War es jetzt das wert, dass so viele Menschen gestorben sind, dass so viel Geld aufgewandt wird? Also diese klassische Frage, die man sich immer stellen muss. Und wo man sich denkt, ja, einerseits, also aus der Fortschrittsperspektive war es das wert, weil das ein riesiger Erfolg war. Aber persönlich für Neil Armstrong, und das ist ein Film nicht über das amerikanische Raumfahrtprogramm, sondern über die Person. Und für ihn kann man sagen, das war vielleicht nicht sein größter Triumph, sondern das war so ein, wie so nach einem Marathon. Also so, man fällt einfach nur noch über die Ziellinie und man kommt dann zurück. Und diese finale Szene, wo er dann seine Frau wieder trifft, das war für mich so dieses, da hat jemand wirklich mal den Menschen hinter diesem Held erkannt. Und dafür finde ich diesen Film sehr gut.
Hervorragende Entscheidung übrigens, finde ich, den Film genau an der Stelle enden zu lassen. Ne? Es ist ja diese Szene, wo er noch in der Quarantäne ist und seine Frau und er sitzen von dieser Glasscheibe getrennt, aber man hat das Gefühl, die sind sich so nah wie die letzten 20 Jahre nicht. So, und mit dem das enden zu lassen, gerade mit dieser großen Frage, war es das wert im Raum, fand ich eine hervorragende Entscheidung. Da jetzt nicht noch groß zu zeigen, wie die Astronauten gefeiert werden, wie sie zurückkommen, was die NASA weiter daraus gemacht hat, dass dann doch der Amerikaner der erste Mann auf dem Mond war. Ich meine, keine amerikanische Flagge wird gehisst in dem Film auf dem Mond. So.
Ja.
Man merkt genau, dass das, was du gerade gesagt hast, Christopher, dass das wirklich Chazelles Intention war. Ich finde, das passt auch zu seinem bisherigen Werk. Das ist ja auch das, was La La Land irgendwie mit dem Ende, also das Ende von La La Land auszeichnet. Dieses, du hast da diese Schauspielerin und diesen Musiker, die geil sind in dem, was sie tun, aber wir können das nicht heroisieren. Wir können, also das ist nicht das Einzige, was sie auszeichnet, und sie müssen scheiße viel dafür opfern, das am Ende tun zu können. Und es ist okay, dass sie das tun. Niemand wirft es ihnen vor. So, aber es ist schon was man sich fragen muss. Und diese Frage durchzieht für mich das Werk von Damien Chazelle. Und das hat mich wirklich gefreut, weil ich mich am Anfang gefragt habe, ist Damien Chazelle der Richtige, um einen Raumfahrtstoff zu machen? Viele Leute, die sich noch besser mit ihm auskennen, sagen, man hatte das Gefühl, es ist das erste Mal, dass er eine Auftragsarbeit macht. Mhm. Also etwas, wo er erstmal rausfinden muss, kann das mein Stoff sein? Und das hat er geschafft. Er hat es zu seinem Stoff gemacht, finde ich.
Mich hat der Film noch mehr an Whiplash erinnert als an La La Land, weil bei Whiplash ja auch viel, wo man ihn für Whiplash noch viel mehr kritisieren kann, weil er ja diese abusive relationship zwischen dem Lehrer und dem Schüler so ein bisschen verklärt hat. Aber mich hat das noch, also wenn man nur La La Land gesehen hat, dann fragt man sich, was soll das jetzt? Aber wenn man so ein bisschen weiterschaut, und Whiplash war ja auch kein unbekannter Film, dann kann man sich schon vorstellen, warum er jetzt diesen Film gemacht hat. Und vielleicht fangen wir mal, wo ich jetzt mal mit Eriks Einschätzung gehe, vielleicht beim uninteressantesten Schauspieler an, nämlich Ryan Gosling, wo man tatsächlich sagen muss, dass Ryan Gosling einfach nicht so viel zu tun hatte in diesem Film. Aber Erik, vielleicht mal deine Einschätzung, weil du hattest ja da den Kritikpunkt
angebracht. Also für mich ist das nicht bloß ein kleiner Kritikpunkt. Für mich ist das ein großes, großes Ding, ein großes Problem, was der Film hat. Weil ihr habt das jetzt schon von der Handlungsebene gut aufgerollt, was da jetzt alles in dem Film drin ist. Das Leidenswesen, das zum Teil das Probleme, die Neil Armstrong hat, und die depressiven Züge zum Teil. Aber das kommt für mich alles nicht rüber. Ich sehe, dass es angelegt ist, aber Ryan Gosling bringt es für mich nicht rüber. Es kommt bei mir nichts an von ihm, von seinem Spiel. Ich finde, er hat halt so ein limitiertes Spektrum, was er mit seinen Gesichtsausdrücken zum Beispiel rüberbringen kann. Und damit war er zum Beispiel für Blade Runner 2049 war er dafür
fantastisch,
super prädestiniert, das zu spielen. Aber hier sehen wir halt genau die Kehrseite der Medaille, was er damit nicht machen kann. Und das ist, so Szenen zu tragen, die die ja jetzt aktuell modern sind. Und was ich auch eigentlich gut finde, dass sich so Zeit genommen wird für so lange Takes, die einfach bloß das Gesicht zeigen und zeigen, was rattert da jetzt hinter der Stirn, was sind jetzt die Gedankengänge, wie wird das jetzt verarbeitet. Und das passt auch bei vielen Sachen gut, also zum Beispiel bei Better Call Saul passt das super, weil wie heißt der, Bob Odenkirk, super ausdrucksstark mit seinem Gesicht arbeiten kann. Aber hier, wenn man halt, ich finde, man guckt dann zum Teil minutenlang auf ein leeres Gesicht, das gerade erfahren hat am Telefon zum Beispiel, dass wieder zwei Leute gestorben sind, zwei seiner besten Kumpels, und es kommt für mich nicht rüber, was rattert da jetzt hinter der Stirn. Da könnte man genauso gut ein leeres Blatt Papier hinhalten oder ein Bild, finde ich.
Ich glaube, ich bin nicht ganz so kritisch wie du. Also ich finde, manches kommt schon rüber. Für manche Sachen ist es auch passend, diesen leeren Blick irgendwie zu haben. Aber in der Grundtendenz deiner Kritik bin ich total dabei. Also ich finde, es gibt andere in diesem Film, die ganz fantastisch in nur wenigen Szenen doppelt so viel Emotionen rüberbringen, ja, wie Ryan Gosling über die ganze Zeit. Also ich finde wirklich, und ich bin wirklich keine von denen, die Ryan Gosling grundsätzlich so stark kritisieren und irgendwie diese Witze über Ryan Goslings Gesicht und so weiter. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Ich fand ihn fantastisch. Nee, genau. Ich weiß, dass du das auch nicht bist. Ich fand ihn fantastisch in Blade Runner 2049. Ich fand ihn sehr gut in La La Land. Aber in diesem Film, ich weiß nicht, ich fand, glaube, Chazelle hätte sich einen Gefallen damit getan, mal jemand Neues zu nehmen.
Ich fand ihn auch interessanterweise besser in La La Land. Wer war La La Land? War das auch Chazelle?
Ja.
Weil ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt das dran, aber das die Theorie geht ja nicht auf, wenn das derselbe war.
Die lieben sich ja scheinbar.
Ich wollte ja gerade sagen, vielleicht hat der La La Land-Mensch das besser irgendwie rauskitzeln können aus Ryan Gosling. Oder vielleicht hat der Stoff das besser rauskitzeln können aus Ryan Gosling, weil ich finde sein Spektrum in La La Land ist zum Teil um einiges größer als das, was man hier sieht. Und ich will auch nicht nur kritisieren. Ich finde, in den subtilen Emotionen, also in denen, die so ein bisschen neben der normalen Standardemotion sind, da glänzt der total. Aber also wenn man jetzt mal so ein emotionales Spektrum aufmacht, seine Grenzen sind halt nicht sehr weit, aber in dem begrenzten Rahmen, was er zeigen kann, ist er dafür feingliedriger als manche anderen, die da vielleicht groß ausholen können, finde ich. Also das sind halt auch wieder zwei Seiten der Medaille, aber das Großausholen fehlt halt hier in dem Film. Und ja, vielleicht hätte auch Denis Villeneuve dem Film gut getan, weil ich finde, weil Denis Villeneuve hat schon mehr aus ihm auch rausgeholt in Blade Runner.
Ja, aber ich finde, Denis Villeneuve, der ist halt schon zu sehr Sci-Fi und zu sehr, ich meine, der hat ja auch.
Aber der hat auch vor allem Bock auf Sci-Fi, du musst ja auch Bock auf so einen Stoff haben.
Ja, aber ich finde Damien Chazelle, für diese Menschlichkeit in dem Film, ja, hat es einfach Damien Chazelle gebraucht.
Finde ich auch. Und man sieht ja an den anderen Darstellern, dass es auch mit Chazelle klappen konnte. Also ich muss wirklich eine Lanze brechen für Claire Foy in diesem Film. Also auch wenn der Film, glaube ich, keine Chancen auf einen Oscar hat, Claire Foy sollte eine Chance auf beste Nebendarstellerin haben. Wir sind jetzt ja in der Pre-Oscar-Season, deshalb muss man sowas irgendwie immer mitdenken.
Ich finde aber auch irgendwie durch die Ryan Gosling-Sache, das zieht auch sie ein bisschen runter. Also in die Paarbeziehung, ich finde, das wirkt mir zu unterkühlt insgesamt.
Ich finde gerade das großartig, weil sie so, man sieht richtig, wie sie leidet an diesem Unterkühlten, wie sie sich das anders wünschen würde, aber es nicht hinkriegt, weil er nie da ist, um über das zu reden, worüber man wirklich mal reden müsste, weil er zwar da ist, aber an seinem Schreibtisch sitzt, weil er nicht redet über den Tod der Tochter, weil er man spürt, finde ich, in jeder Pore von Claire Foy die Emotion von Janet Armstrong. Und das, also wirklich, die hat mich gekriegt. Die hat mich richtig gekriegt. Ich weiß nicht, wie du da noch was zu sagen willst.
Ja, also ich würde sagen, dass Claire Foy auch die beste Rolle in diesem Film hatte oder also die beste Performance lieferte, sagen wir es so. Und ich finde das auch spannend, dass man eigentlich im Grunde sagen könnte, es geht mehr um die Familie Armstrong als um Neil Armstrong selber. Könnte man das Argument machen? Es gab mal vor ein paar Jahren so eine Serie über den Sommer, die nannte sich Astronaut Wives Club, basierte auch auf einem Buch, wo die Geschichte der ersten Raumfahrer, also der Mercury 7, erzählt wurde aus der Sicht der Ehefrauen und wie die damit umgegangen sind. Die Serie ist jetzt nicht besonders gut gewesen, wurde auch nach einer Staffel wieder abgesetzt, aber ich fand halt einfach die Idee spannend. Einfach mal diese Geschichten, die so oft schon erzählt wurden, aus deren Perspektive zu erzählen. Das ist ja dann wesentlich besser gemacht worden mit Hidden Figures, also dass man das aus der Perspektive dieser Frauen erzählt, die da die Computer waren. Und ich glaube, daran hat sich auch Damien so ein bisschen orientiert, dass er gesagt hat, ich rücke absichtlich Janet Armstrong so in den Fokus als jemand, der genauso leidet, aber im Grunde komplett. Ich will sie jetzt nicht quasi kleinreden, aber sie war im Grunde machtlos gegen dem, was ihr Mann da gemacht hat. Und wo man natürlich verstehen kann, er hat Kinder, er hat eine Familie und er setzt das alles aufs Spiel, damit, wie sie dann im Film ja auch sagt, das sind irgendwie kleine Jungs, die mit ihren Raketen spielen. Und man weiß noch nicht mal, ob das überhaupt klappt, ob er zurückkommen will. Und man fühlt sich da, also zu Recht, fühlt sie sich da auch alleingelassen von der NASA, wo man, wo das auch tatsächlich authentisch ist. Es wird zwar immer von der NASA Family gesprochen, aber ich glaube, zu der Zeit, wenn da die Astronauten umgekommen wären, dann hätte man da irgendwie, klar, irgendwie Witwenrente und so gegeben, aber ich glaube, viel emotionalen und psychologischen Support hätten die da nicht erfahren nach dem Tod. So wie es da dann bei Elliot C. und so bei den Nachbarn auch gezeigt wird. Und ich glaube, davor hatte sie so die meiste Angst, dass sie da einfach ihren Mann verliert und dann ohne irgendwie Support, was er in der Zeit einfach so war, dasteht.
Und wie fantastisch ist bitte die Szene, wo sie dann da in der NASA einmarschiert,
Ja.
als die ihr dieses Radio abgestellt haben, wo sie den Funk mithören konnte, weil die dachten, er stirbt jetzt vielleicht gleich. Dann stellen sie halt der Frau, weil das Protokoll das so sagt, lernen wir ja dann im Film, das Protokoll sagt, dann wird den Frauen der Funk abgestellt, wie sie dann da mit einer zutiefst innerlichen Wut reinmarschiert kommt und sagt, ihr stellt mir jetzt dieses fucking Radio wieder an, so. Also, das ist sehr beeindruckend.
Wofür die übrigens auch kämpfen mussten, dass sie überhaupt das, also das wird in Astronaut Wives Club erklärt, dass sie dafür erst kämpfen mussten, dass sie überhaupt diesen Funk mithören durften, weil davor, ganz am Anfang, haben die einfach wie alle anderen die Fernsehübertragung sehen dürfen. Also, das ist halt auch, wofür sie halt gekämpft haben, dass sie da auch mit
Ja.
einbezogen werden.
Was ich natürlich nicht weiß, ist, wie viel von dem, was noch rüberkommt, durch die Synchro verloren gegangen ist. Also ich habe halt die Synchro gesehen, weil es höher kam und mir die UV dann doch ein bisschen zu spät war. Und ja, wie schätzt ihr das ein? Habt ihr die UV in der Pressevorführung gesehen? Wie viel kommt da emotional noch über die Stimmenarbeit rüber?
Ich glaube, also gerade bei Claire Foy, da war schon auch also sehr viel so gleichzeitig so dieses starke und zerbrechliche in der Stimme. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber es kann schon sein, dass da ein bisschen was auch über das Voice Acting reinkam von den Emotionen.
Ich glaube auch, also ich glaube, Ryan Gosling, ich will jetzt dem nicht unterstellen, dass er das schlecht geschauspielert hat. Ich glaube, der durfte einfach nicht so viel machen. Weil, und das fand ich eine ganz starke Szene am Anfang. Also am Anfang stirbt ja seine Tochter an einer langen Krankheit und er sitzt einmal in seinem Büro und weint kurz und dann hat er im Grunde keine emotionale Regung. Und ich glaube, dieses, was Erik meint, dass er nicht Schauspieler hat, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das gewollt ist, dass man sagt, dass diese Männer zu dieser Zeit durften sich emotional nicht zeigen. Und müssten das so unterdrücken, dass Ryan Gosling einfach nur so schauspielern kann. Natürlich ist er dadurch bekannt geworden, dass er eine sehr emotional kühle Person in Drive gespielt hat. Und wahrscheinlich das auch so sein Style ist, wie bei Rami Malek er seinen Style reingebracht hat. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bewusst so gemacht wurde, weil einfach diese Männer nie kein Leid zeigen durften. Also diese emotionale Connection einfach nicht preisgeben durften.
Ich habe noch ein mein heimliches Highlight neben Claire Foy war Jason Clarke, der einen der vielen anderen Astronauten spielt, Ed White.
Ja, den fand ich auch gut.
Jason Clarke, den wir schon kennen aus dem Film Mudbound, den wir im letzten Jahr hier im Podcast besprochen haben und der mich ja auch irgendwie extrem bewegt hat, ohne dass ich hinterher genau sagen könnte, woran das lag. Und Jason Clarke, wirklich, der macht mit seinem Gesicht all das, was Ryan Gosling nicht schafft mit seinem Gesicht. So, also das wäre noch so mein zusätzliches Highlight an Acting, das wir im Film hatten.
Ich habe natürlich auch ein paar positive Sachen zu dem Film. Was ich zum Beispiel gut finde, ist, was der Film zum Teil zeigt und was er halt nicht zeigt. Also gerade bei den Raumfahrtszenen, bei den Raketenszenen, normalerweise hat man ja dann so, wie die Rakete so von außen, wie die so heroisch nach oben fliegt mit einem bombastischen Score und wahnsinnig gut aussehend. Und das hatten wir ja bei den ersten Raketenstarts in dem Film. Ist man die ganze Zeit in der Kapsel drin. Und man spürt, wie klaustrophobisch das da drin ist, wie eng das da drin ist, wie da die ganze Zeit durchgerückelt wird. Wie, ja, dann doch, man sitzt ja quasi auf einer ständig laufenden Explosion, bis man aus der Atmosphäre raus ist. Und was das für einen Impact hat auf den Flug von so einer Rakete und wie unangenehm das ist und wie groß die Drucksituation ist. Also das fand ich sehr gut gemacht und sehr gut umgesetzt. Und dann, wenn dann der Erleichterungsmoment da ist, wie man dann aus der Atmosphäre raus ist und dann das erste Mal die Erde sieht und die Atmosphäre quasi, wie dünn sie wirklich ist und diese dann doch zum Teil ikonischen Bilder hat, aber aus einer anderen Perspektive, finde ich. Das finde ich gut umgesetzt.
Gibt ein schönes Zitat dazu von Alan Shepard, dem ersten Amerikaner im All, der gefragt wurde, was er gedacht hat, als er das erste Mal vor der Rakete stand und da einsteigen sollte. Und er meinte so, er hat einfach nur dran gedacht, dass jedes Teil dieser Rakete vom günstigsten Hersteller gebaut wurde. Und ich glaube, für was man diesen Film wirklich loben muss, ist das Sounddesign. Weil diese Rakete, die knarzt, da bewegt sich Metall, da klappern die Schrauben, dann fängt es an zu rumpeln und auf einmal hebt man halt ab. Und wie Erik schon gesagt hat, man sitzt da auf einer ständig laufenden Explosion obendrauf und hofft halt, dass alles nach Plan läuft. Aber im Grunde ist das, sagen wir mal, im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor im Auto eine sehr simple Aktion, die da abläuft. Und das wird einfach wahnsinnig gut dargestellt und auch diese Mission hier, die Gemini-Mission von Neil Armstrong, wo er die Kontrolle beinahe über das Raumschiff verliert, was ja quasi die gefährlichere Mission von den beiden war, die er geflogen ist. Dieses Gefühl, in dieser Kapsel zu sitzen und ich glaube, das Beeindruckendste war, wo sie diesen Gang runtergehen zur Kapsel und dann wackelt das ganze Gerüst so ein bisschen. Und
ja,
das ist hier wahrscheinlich die komplizierteste Maschine, die bis zu dem Zeitpunkt je gebaut wurde. Und es fühlt sich halt einfach an, als würde man auf einer billigen Jahrmarktachterbahn sich reinsetzen. Und gleichzeitig diese Imposanz, gibt's das Wort? Das Beeindruckende von so einer Saturn V-Rakete und gleichzeitig, wie diese Fragilität dieser ganzen Konstruktion dargestellt wurde. Und das fand ich wirklich, das hat den Film für mich so auf so ein Level gehoben, wo ich sagen würde, der hat auch noch Wert in 15 Jahren.
Es gab eine Szene, die hat mich wirklich fertig gemacht in dem Film. Und das ist jetzt so ein bisschen kleine Spoilerwarnung für die Leute, die Geschichte nicht kennen. Und zwar, weil da Sachen direkt gezeigt wurden, was da passiert ist. Und dann, man wirklich, das war wirklich ein Horror für mich, die Szene. Also, ich rede von der Szene, wo sie da sitzen und eigentlich so eine Art Routinetest machen. Mhm. Und dann sieht man, dass da Spratzen und in meinem Kopf und so, ach du Scheiße, ja. Ach du Scheiße, gleich fliegt denen das Ding um die Ohren. Ja. Dann geht der Brand an und ich so, boah. Das habe ich auch nicht erwartet, dass sie das so explizit in dem Film zeigen und das quasi auch so parallel zu dem, wo sie bei Kennedy oder wer da gerade Präsident war im Weißen Haus sind. Ja. Das heißt, die eine Szene, die mir wirklich, die hat mich fertig gemacht und die hat wirklich bei mir einen großen emotionalen Response ausgerufen, wie sonst wenig in dem Film.
Ja, das sind auch so Sachen, wo ich wirklich, ich wusste das alles, also dass das passieren wird. Also das ist ja so bei Geschichtsfilmen, so okay, Apollo 1 und dass Elliot C. und Charlie Bassett mit dem Flugzeug abstürzen werden und so. Und das sind so Sachen, wo man ja erwartet, dass sie, darauf wartet, dass sie passieren und sich dann fragt, wie sie dargestellt werden. Und dass sie das wirklich so explizit darstellen, aber auch gleichzeitig von außen zeigen, wie man von außen einfach nichts sieht, weil da genau das Problem ist, dass sie die Luke nicht aufmachen konnten. Das habe ich auch so anders, da wird halt weggeschnitten oder irgendwie vom Kontrollzentrum, dass man da wirklich mit den Astronauten in der Kapsel saß, während das passiert ist und halt sieht, dieser Kurzschluss, der dann einfach dieses Feuer auslöst, das war wirklich schon beeindruckend.
Überhaupt, wir sind halt sehr viel mit den Astronauten. Ja.
Wie sie das realisieren, wie die Panik in den Gesichtern immer größer wird und dann, oh shit, jetzt ist es und dann kommt schon die Explosion. Also das ist wirklich, das ist wirklich eine Szene, wo man sagen kann, da kann man die Gedankengänge 1:1 nachvollziehen, was da jetzt die Astronauten denken.
Und es ist halt so, um wieder den Bogen zu schlagen zu unserer Anfangsüberlegung. Es ist halt wirklich, man hat oft so Filme, die sind halt so aufgebaut, so man hat so eine Reise mit Höhepunkten und Tiefpunkten und am Ende gibt's irgendeinen großen Erfolg und man denkt sich, okay, die Tiefpunkte wurden überwunden. Aber die ganzen Tiefpunkte, die geschehen sind, bis zu dem Moment, wo Neil Armstrong auf dem Mond steht, die sind halt so krass, dass sie nicht weggenommen werden können davon, obwohl wir wahrscheinlich das schönste Bild des Films sehen in dem Moment. Ja. Mit diesem Blick auf den Mond, mit diesem, wie er diesen Mondstaub, Sand durch seine, also wie er da das erste Mal fühlt, wie sich das anfühlt und so. Das ist alles extrem, das könnte alles extrem bewegend sein, aber man ist halt wirklich gedanklich bei den ganzen Toten, so, und bei den ganzen Einschnitten. Und das, obwohl da das Bild ist, von dem man vorher denken könnte, okay, wenn das passiert, ist alles vergessen, so ungefähr. Und das ist wirklich, finde ich, dramaturgisch hervorragend.
Ja, das gemacht. Hat der Film gut umgesetzt, ja. Dass man diesen ikonischen Bild von der aufgehenden Erde, was ja auch in dem Werbespot von so einer Autofirma, glaube ich, jetzt so groß in diesem Jahr benutzt wurde, dass das gar nicht mehr so heroisch rüberkommt, dass man das gar nicht mehr so genießen kann, das Bild. Obwohl man eigentlich auf dieses Bild vor dem Film vielleicht am meisten gewartet hat.
Ja, ich glaube, das ist auch der Effekt, der erzielt werden sollte. Ja, dass man reingeht und auf dieses Bild wartet und wenn man dann da ist, genauso desillusioniert ist wie Neil Armstrong vielleicht selber.
Und das ist wirklich, es hat mir unfassbar gut gefallen. Wollen wir noch kurz über die Musik reden? Weil die Musik hat ja in dem Film wieder Justin Hurwitz, spricht man ihn so aus, gemacht. Der ja, also sagen wir mal so, Damien Chazelle hat auf Kontakte gesetzt, die schon funktioniert haben mit Ryan Gosling und jetzt eben auch mit Justin Hurwitz, der ja auch schon die Musik für La La Land, für Whiplash gemacht hat. Also die beiden sind ja irgendwie so ein Duo, was funktioniert von ihren dramaturgischen Ansichten. Ich finde, das hat auch wieder gut geklappt. Also ich finde die Musik angenehm wenig Rocketman-mäßig. Also wenig, also auch die Musik drückt dieses Nicht-Heroische aus irgendwie, wo man Raketenstarts auch sehr viel heroischer mit Musikkette untermalen können, mit großen Trommelwirbeln, mit, keine Ahnung, Gongs.
Minimalismus at its best, würde ich sagen. Also es sind großteils sehr wenige Noten, die gespielt werden und sehr leise, aber es maximal effektiv. Und das einzige Mal, wo ein bisschen ein größeres Thema aufkommt, ist dann bei dem wirklichen Raketenflug. Aber es ist halt das, was da gespielt wird, würde in so einem normalischen, heroischen Film standardmäßig die ganze Zeit laufen und das würde dann nochmal gesteigert werden. Und hier ist das schon das Maximale, was wir dann kriegen. Und
dann ist ja auch eine Weile musikalische Stille.
Ja.
Kurz vor dem Betreten des Mondes sozusagen.
Genau.
Auch das wieder hervorragend.
Genau, das finde ich auch so gut, dass sie gut. Wir können das gar nicht einschätzen, wie das ist. Also wir können immer nur sagen, so kann ich mir das vorstellen, wie das klingen würde, wenn man im Weltraum unterwegs ist. Christopher, hast du da was gehört? Gibt es da Stimmen von Astronauten, die gesagt haben, okay, so klingt das wirklich im Weltall oder so klingt das nicht im Weltall?
Also ich habe mich ja mit einem Astronauten unterhalten, mit dem ich in der Screaming war, der meinte, dass es war viel zu laut, wie die Rakete da in der Kapsel, also er kann sich nicht vorstellen, was so laut sein soll, wo ich mir auch gedacht habe, naja, du bist wahrscheinlich auch mit keiner Saturn V geflogen.
Stimmt.
Wo man noch irgendwie mehrere Kilometer weiter weg, haben die Scheiben geklirrt, also das ist, das muss schon sehr laut gewesen sein, aber ich glaube so, was dann im All passiert ist und so, ich glaube, das war schon sehr realistisch und ich glaube, der beste Shot ist einfach, wie sie quasi aus der Apollo 11, also wie die Kamera aussteigt und quasi auf diese Mondoberfläche fliegt, also dann auch diese Klaustrophobie für eine Sekunde auflöst.
Es haben ja auch viele gesagt, die den Film im IMAX gesehen haben, dass sich das sehr gelohnt hat bei diesem Film für diese Bilder.
Ja.
Dass dann diese ganze Wirkung des Bildes, was so bewegend sein könnte und es in dem Moment dann trotzdem nicht ist, sich noch viel mehr entfaltet.
Was für mich noch so der Gedanke kam, vielleicht kannst du da mal eine Einschätzung dazu geben, Christopher. Was ich mir noch überlegt habe, ist, hat der Film jetzt vielleicht noch mal eine Wirkung gehabt im Sinne von Verschwörungstheorien ausräumen. Glaubst du, dass Leute, die davor gedacht haben, das ist alles ein Fake gewesen, dass der Film das vielleicht irgendwie schafft, rüberzubringen?
Spannender Abschluss.
Das kann gar nicht gefaked geworden gewesen sein. Und das sind die Gründe hier in dem Film, könnt ihr sie finden, warum das wirklich passiert ist?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wer heute noch glaubt, dass die Mondlandung gefaked war, oder auf jeden Fall die Apollo 11 Mondlandung, der wird sich von keinem Beweis der Welt überzeugen lassen.
Na, der Film ist ja auch kein Beweis.
Ja, ich glaube aber auch nicht, dass der irgendwie versucht, jemanden zu überzeugen. Es gibt natürlich, es gibt genug Belege, die das eindeutig beweisen, dass die Mondlandung echt war und dass sie tatsächlich auf dem Mond waren. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass Leute, die so aus so einer, so, dass sie, weil sie denken, sie sind super, die Skeptiker sagen, ach, wir können es nicht sicher wissen, vielleicht jetzt so ein bisschen erkennen, dass das nicht nur irgendwie so eine amerikanische Propaganda ist, sondern dass da Leute wirklich einfach für gelitten haben und vielleicht auch so ein bisschen dieses gedacht haben, okay, ich habe jetzt hier gesehen, wie Neil Armstrong dessen Leben verlief bis zu dieser Landung und ich sehe da jetzt keinen Grund darin, das jetzt anzuzweifeln, weil da ja Menschen wirklich für gelitten haben und vielleicht irgendwie so aus so, okay, aus Respekt dieser Menschen gegenüber, jetzt vielleicht nicht aus so einem patriotischen Respekt, sondern einfach sagen, okay, das sind einfach Menschen, die das gemacht haben und diesen Menschen möchte ich jetzt ihre Arbeit nicht kleinreden, weil die dafür sehr viele Opfer bringen mussten und das auch über so ein, das fürs Vaterland getan zu haben, hinausgeht.
Ja, mein Punkt wäre dann noch, also ich finde, der Film hat mit seiner Emotionalität, also mit dem, was er so an den emotionalen Folgen zeigt, nochmal eine neue Ebene, das ganze Thema nicht so technisch zu betrachten, was er vielleicht auch lebt. Nee, seine Frau lebt jetzt auch nicht mehr, oder?
Müsste ich gerade mal nachschauen, aber ich glaube nicht.
Oder Leute, die da dran beteiligt waren, dass man da vielleicht auch nochmal im Nachgang Interviews von den Leuten nochmal anders betrachten kann und sehen kann, ja, das hat die vielleicht auch wirklich fertig gemacht. Und auch zu sehen nochmal, wie viele Menschen da dran beteiligt waren, dass das gar nicht, wenn das gefaked wäre, das könnte gar nicht bis heute still gehalten worden sein. Das wäre schon rausgekommen.
Ja, genau, das ist halt, das hier waren so viele Leute daran beteiligt, da wenn sich da jemand, also das hätte man nicht geheim halten können. Ja. Und es wäre auch irgendwie, also da, dass Menschen auf dem Mond waren, ich glaube, da gibt es nur sehr wenige Menschen, die das nicht glauben. Das ist überhaupt nicht. Ich glaube, so der größte Knackpunkt ist halt immer, haben sie es halt schon bei Apollo 11 geschafft oder erst bei Apollo 12.
Genau, es gibt ja die Spiegel auf dem Mond und alles Mögliche, die man ja mit den Laserexperimenten ja schon zeigen kann.
Da muss man schon sehr tief in so Verschwörungstheorien drin sein für sowas. Ja,
genau.
Janet Armstrong ist 2012 verstorben, aber die haben sich ja tatsächlich auch 1994 nach langer Trennung scheiden lassen.
Ui.
Genau, aber das ist, was du meintest hier so, also das ist tatsächlich, was mich jetzt als Raumfahrt-Nerd beschäftigt, die Sache, die Menschheit war auf dem Mond mehrfach zwischen 1969 und 72 und jetzt fangen so an, diese ganzen Leute, die auf dem Mond waren, wieder auszusterben. Und für mich ist das immer so die Frage, schaffen wir es nochmal wieder zum Mond zurückzukehren, bevor quasi der letzte Mensch, der auch schon mal auf dem Mond war, ausstirbt. Also zum Beispiel Buzz Aldrin lebt ja noch und ist auch jetzt immer noch eine sehr bekannte Persönlichkeit. Aber zum Beispiel, wir haben im Countdown-Podcast, glaube ich, immer so alle 3 bis 4 Monate, dass irgendwie jetzt ein Apollo-Astronaut gestorben ist. Also zum Beispiel der letzte Mensch auf dem Mond ist, Alan Bean, ist jetzt schon gestorben. Und das wird wirklich sehr knapp. Und das ist halt für mich jetzt, wo ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt mal als Film-Nerd in Richtung Raumfahrt-Nerd, sagen muss, das ist wirklich so eine Sache, wo man auch das Apollo-Programm für kritisieren könnte, dass das alles sehr einfach zu schnell gemacht wurde, zu überhastet und nicht mit einem langfristigen Fokus und was wahrscheinlich man hier auch aus diesem Film herauslesen kann.
Ja. Was der Film für mich nochmal super eine Ebene dazu bringt zu diesem Weltraum, ist, dass das ja ein Weltraumwettkampf war und dass das eigentlich quasi schon fast für die Astronauten zum Teil so ein wahrscheinlich so eine Folge hatte, wie eigentlich für Soldaten im Krieg, weil es war ja eigentlich auch Krieg mit anderen Mitteln, wer schafft jetzt als erstes dahin und da wurden halt auch, wie damals Menschen aufs Schlachtfeld verbrannt wurden, wurden da Menschen für den Kurs auf den Mond zu kommen verbrannt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt, wie man ja auch im Film sieht.
Ja. Gut, damit haben wir auch unser zweites Biopic für heute besprochen.
Ja. Und dann kommen wir von den Biopics zu den Kulturpics.
Jetzt geht's aber los.
Geil, Erik. Sehr schön. Kulturpics. Darf ich anfangen?
Ja.
Es ist wieder da. Das kommunistische Känguru, das mit Marc-Uwe Kling in einer Wohnung wohnt.
Hört gut zu, hier kommt das kommunistische Känguru.
die meisten werden es mitbekommen haben, die sich ohnehin schon mit dem Känguru beschäftigt haben. Marc-Uwe Kling hat ein neues Buch veröffentlicht, die Känguru-Apokryphen, damit schon der vierte Teil der Serie um seine WG mit dem Känguru. Wie immer ist es als Buch zu empfehlen, aber als Hörbuch noch viel mehr, weil Marc-Uwe Kling kommt ja aus dem Poetry Slam und liest es einfach ganz hervorragend. Und es gibt so ein paar Kapitel in diesem Buch, die gesprochen großartig sind. Also es gibt das Meatboxing zum Beispiel, statt Beatboxing, das Meatboxing, was akustisch eine reine Freude ist. Das Hörbuch geht 4,5 Stunden, glaube ich, kann man gut sich durchhören und sollte ein Muss sein für alle, die das Känguru immer schon geliebt haben. Das ist wieder toll. Es fällt nicht ab im Vergleich zu den Vorgängern.
Das ist gut.
Für unser Land.
So ein Känguru.
So ein Kommunismus.
mach ich jetzt weiter? Ja. Ich habe einen Kulturpick und wahrscheinlich auch meinen Trennungsgrund in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Ich hasse nicht die Lindenstraße, aber ich habe jetzt angefangen mit dem sogenannten Quantified Self, oder das heißt angefangen, ich habe es mal wieder angefangen. Das ist auch gar nicht mein Pick, aber ganz kurz, Quantified Self ist das Streben danach, möglichst viele Daten über das eigene Leben zu erfassen, also das eigene Leben zu quantifizieren. Und ich möchte eine App picken, die ich jetzt in letzter Zeit wieder angefangen habe zu benutzen und mit der ich sehr zufrieden bin, nennt sich Sleep Cycle. Das ist eine App, womit man den eigenen Schlaf tracken kann, indem man die App neben das Bett legt und die hat dann das Mikrofon permanent an über die Nacht und versucht dann daraus, aus den Geräuschen abzuleiten, wie viel man sich bewegt hat und daraus abzuleiten, in welcher Schlafphase man sich befindet, weil wenn man so leichten Schlaf hat, dann bewegt man sich beim Schlafen doch recht viel, aber wenn man dann die Tiefschlafphase, sogenannte REM-Phase geht, dann bewegt man sich gar nicht mehr und daraus wird dann halt quasi gesagt, okay, dann warst du in der Tiefschlafphase und es gibt ja auch so Studien, die sagen, okay, man hat da so 90-Minuten-Zyklus von Tiefschlaf, leichter Schlaf und dann wieder Tiefschlaf. Und wenn man dann das quasi über mehrere Wochen macht, dann wird dann quasi auch die Schlafqualität verglichen mit so, was ist so deine Normallinie und hast du jetzt besser geschlafen, schlechter geschlafen. Und das Lustigste an dieser App ist, dass die auch Schnarchen erfassen kann und das auch aufzeichnet. Also die hat ja eh das Mikrofon an und immer wenn sie erkennt, okay, hier schnarcht jemand, wird so ein 20-Sekunden-Schnipsel aufgezeichnet und dann kann man am nächsten Morgen sich die ganzen Schnarchphasen anhören. Und was dieser Sache jetzt die Krone aufsetzt, ist da, dass ich ja mit Becky gemeinsam in einem Bett liege und wir beide zum Schnarchen neigen und wir am nächsten Morgen immer versuchen herauszufinden.
Du versuchst das.
Wessen Schnarchen das jetzt war. Vielleicht werde ich mal für die Outtakes ein paar Beispiele vorbereiten.
Dann dürft ihr uns auch mal beim Schnarchen
zuhören. Genau, dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren voten.
Ja, ich kenne.
Wessen Schnarchen das jetzt war?
Wer hat das schönere Schnarchen?
Wer hat das schönere Schnarchen?
Ich kenne die App ja auch, aber für mich hat die hauptsächlich einen anderen Nutzen und das ist der intelligente Wecker. Nutzt du den auch?
Nee.
Also habe ich ihm verboten. Ich will nicht, dass der Wecker noch eine halbe Stunde früher klingelt.
Ja, also der intelligente Wecker, um das kurz zu erklären, der versucht quasi die Schlafphase zu erkennen und dann einen zu wecken in einem Zeitraum von einer halben Stunde, wo man am leichtesten schläft, sodass man halt quasi nicht aus dem Tiefschlaf rausgerissen wird, sondern zu einer Zeit aufwacht, wo man schon leichten Schlaf hat. Ich habe ja jetzt eine Apple Watch und die kann mich ja dann ganz dezent am Handgelenk wecken und dann werde ich das jetzt mal ausprobieren.
Gibt es ja auch eine Watch Complication, die den Schlaf vielleicht noch über den Puls
Weckt? Nicht mit der App. Das gibt es auf jeden Fall, so eine App, so ist, glaube ich, nennt sich Sleep Plus Plus. Aber was sie macht, ist, die Watch Complication, die versucht einen so ein bisschen zu nudgen, wenn man schnarcht, sodass man sich bewegt und dann quasi nicht mehr schnarcht. Aber das kann ich ja nicht machen, weil ich kann ja dann das nicht an Becky weitergeben, wenn sie schnarcht.
Ich bin ja immer noch überzeugt davon, dass das Meister dieses Schnarchens du bist. Ich schnarche ja nur, wenn ich Schnupfen habe.
Dann hast du 365 Tage des Jahres Schnupfen.
Gut, ich glaube, wir müssen zum nächsten Thema
kommen.
Ja,
ich habe meinen ersten Pick, das ist mal ein kleinerer Pick. Wir hatten ja schon öfter so Film-YouTuber und da wollte ich einfach mal einen deutschen picken, den ich auch ganz angenehm finde, nämlich Robert Hoffmann. Also Robert Hoffmann, ich weiß nicht wer. Ja, wahrscheinlich Robert Hoffmann. Ich finde den ganz gut, also der macht immer so kürzere Sachen, so Film-Reviews in, sagen wir mal, 10 Minuten bis Viertelstunde. Und das ist halt so für Leute gut. Ich würde das empfehlen, wenn ihr so Freunde seid von so kürzeren Empfehlungen. Und der macht halt auch immer so eine gute Mischung aus eigener Meinung, dann auch ein paar Fakten, ein paar bisschen Hintergrundwissen, was er sich angeeignet hat zur Produktion und sowas und vermischt das so zu einem guten, insgesamt zu einem, ja, guten Review und bringt aber trotzdem noch genug eigene Meinung mit und ja, ich höre ihn immer ganz gerne. Und er hat auch ein schönes Video gemacht, wo er sich das Cinecittà oder Cinecittà, ich weiß nicht, wie es heißt, also das ist so ein Riesenkino in Nürnberg angeguckt hat. Das hat den größten 3D-Saal Deutschlands oder sogar Welt, nee, ich glaube, das hat den größten IMAX europaweit oder wenn nicht sogar weltweit mit 4 Projektoren und sowas und das heißt, das ist dann das Sine Magnum und ich, das kann man sich wirklich mal angucken. Ich finde das, da macht er dann auch so ein Interview mit den, mit der Kinoleiterin und wie das alles gekommen ist und wie das halt alles so nach und nach erst gewachsen ist. Das finde ich ganz cool und halt generell sein Kanal. Und er macht dann auch immer so Top und Flops des Monats und Tops und Flops des Jahres, was ich immer ganz, auch ganz interessant finde, nochmal aus seiner Perspektive und so eine andere Perspektive mal nochmal zu erfahren, als vielleicht auch die Podcast-Perspektive, die, die so die typischen Filmpodcaster haben. Mhm. Deswegen mag ich den ganz gerne gucken.
Ich habe noch einen zweiten Kulturpick. Und zwar ist das ein Spiel, was es schon ganz lange gibt, aber jetzt auch endlich für iOS. Und ich bin ja jemand, ich spiele nicht so richtig auf dem Computer, weil ich gerne auf der Couch spiele. Und da habe ich eher mein Handy oder mein iPad vor der Nase. Und ich kann jetzt endlich Stardew Valley auf dem Handy spielen. Und seit es erschienen ist, habe ich das auch schon 45 Stunden getan. Stardew Valley, für alle, die es noch nicht kennen, ist ein Spiel, wo man eine kleine Farm hat in einer Stadt, in der ganz, ganz viele Leute wohnen und man kann verschiedenste Dinge machen, von verschiedenes Obst und Gemüse anbauen, das dann weiterverarbeiten zu irgendwelchen Waren, man kann Tiere halten, man kann mit Schweinen auf Trüffelsuche gehen, man kann sich befreunden mit den Menschen im Ort und vielleicht auch die große Liebe finden. Ich bin jetzt auch schon verheiratet mit Shane, Team Shane. Also falls ihr noch einen Ehepartner in Stardew Valley sucht, wählt Shane, er ist super. Und er mag sehr gerne Pepperoni und Pizza, falls euch das hilft. Man kann nämlich die Leute ein bisschen bestechen mit Geschenken und dann mögen sie einen lieber. Und man kann in Minen Geister bekämpfen und ganz viele coole Erze abbauen. Also es ist vielfältiger, als es auf den ersten Blick aussieht. Und es gibt unfassbar viele Easter Eggs, die man dann irgendwann so zwischendurch entdeckt. Irgendwelche Sequenzen, die dann auftreten, an zufällig an bestimmten Positionen oder wenn man bei Regenwetter um so und so viel Uhr an der und der Stelle vorbeiläuft oder so. Also es gibt viel zu entdecken, auch wenn man schon mehrere Jahreszyklen in dem Spiel durchgespielt hat. Ich kann es sehr, sehr empfehlen für Menschen, die Zeit haben, weil ihr werdet Zeit damit verbringen.
Ja, sehr gut. Also über nichts für mich.
Wegen
das,
Zeit.
Das lege ich ganz weit weg von mir. Genau, dann habe ich noch einen zweiten Kulturpick und zwar einen Podcast, nämlich von der Podcast Queen Maria Lorenz und ihrem Freund Nils Bokelberg, die machen Wiedersehen macht Freude.
Bimaf.
Das ist ein Filmbesprechungspodcast. Da holen sie sich jede Folge einen Gast oder eine Gästin und besprechen einen Film, den sie interessanter und lustigerweise selbst festlegen. Also der Gast bringt nicht den Film mit, sondern sie sagen, kannst du mit uns über den Film reden, was ich einen interessanten Dreh finde.
Da war auch schon Lars Eidinger zu Gast.
Wir hatten zum Beispiel schon den Herrn Hammes zu Gast und haben mit ihm über Duell der Magier mit Nicolas Cage geredet. Und
Duell der Magier ist doch nicht mit Nicolas Cage.
Doch.
Ja.
Duell der Magier ist mit Nicolas Cage. Das ist ein ganz schlechter Film.
Ach, das ist nicht Prestige.
Nein, nee.
Okay. Duell der Magier. Duell der Magier ist das.
Ich dachte, Duell der Magier wäre der deutsche Titel
von Prestige. Nee, ist es nicht. Leider nicht.
Hast du sehr viele Nicolas Cage-Filme kommen vor?
Ja, sie haben ja so das Motto, wir wollen alle Nicolas Cage-Filme gucken, wir wollen alle James-Bond-Filme gucken und alle Sex and the City-Filme und sowas, glaube ich. Und
alle beide.
Ja. Und dann gibt's da natürlich, da gibt's ja noch diese Auskoppelung und die möchte ich ganz besonders hervorheben, nämlich der Nils Bokelberg, der sagt, meine Freundin, die Maria Lorenz, die hasst die Lindenstraße und das muss sich ändern und deswegen gucken die jeden Monat zwei Folgen Lindenstraße, haben mit der ersten Folge angefangen und besprechen die dann so. Und
also diese ganz alten Folgen von vor 40 Jahren, keine Ahnung, das war jetzt
Anno de Kimmich, als der große Schnee brannte.
Und man merkt wirklich, wie seine Freundin die Lindenstraße hasst.
Ja, das Maria betont auch immer, weil er am Anfang nicht abgenommen wurde, dass sie tatsächlich die Lindenstraße hasst, dass sie wirklich hasst und dass sie alle Leute auch hasst, die diese Podcast hören, weil das bedeutet, dass sie diesen Podcast noch sehr lange machen müssen.
Hört den Podcast, der ist sehr gut.
Nein, da ich aber vielleicht mal Maria in einem Arbeitskontext gegenübertreten muss bei Podigy, möchte ich Maria Hermann ganz herzliches Beileid aussprechen.
Aber mein Freund mag die Lindenstraße. lass dich nicht von ihm einwickeln, Maria.
Was soll ich jetzt sagen? Ich habe dann auch angefangen zu hören und ich finde, beide machen sehr spannende Beobachtungen über die Lindenstraße. Ja. Und ich finde, Maria geht da auch schon mit einem sehr interessanten Blick dran, weil sie das überhaupt nicht verklärt, also null Nostalgie und Verklärung hat, was beim Nils manchmal so ein bisschen stattfindet, sondern mit einem sehr kritischen Blick dran geht. Und das ist auch immer sehr spannend. Und ich habe tatsächlich auch angefangen, alte Lindenstraßenfolgen zu gucken und weiß jetzt auch, wer Else Kling ist. Und ja.
Endlich weiß er auch, wer Else Kling ist. Das wurde aber auch mal
und
Zeit.
Ich finde auch immer schön dieses Featuring, was sie am Anfang macht.
Ja.
Ich höre auch nur den Podcast. Ich habe noch keine der einzigen Folgen geguckt. Aber durch das
muss man auch gar nicht.
Durch das Featuring, da kommt man immer schon so ein bisschen ins Überlegen, okay, worum geht's da jetzt? Ist das eine große Sache oder ist das eher wieder ein kleines Detail? Und dann ist es schön, die Auflösung im Podcast zu hören, was denn jetzt das Featuring genau war.
Und der Podcast wurde auch schon von der Lindenstraße selbst gefeatured. Also ja. Die haben auf ihrer Website einen Artikel über WIMAF. Meine Freundin heißt die Lindenstraße. Sehr cool.
Sehr schön.
Ihr wart noch unterwegs.
Genau, eins haben wir ja schon gesagt, dass Christopher und ich beide bei Lara bei Polygamia waren und über Bohemian Rhapsody gesprochen haben. Noch ein bisschen, ja. Also 2 Stunden lang. Es war noch ein bisschen ausführlicher als hier. Und ich war außerdem noch beim wundervollen ESC Green Room geladen, einem der tollen Podcast über den Eurovision Song Contest, die wir in der deutschen Podcast-Landschaft haben, mit dem Sascha. Und Sascha und ich hatten uns gesehen beim Podcast-Tag in Kiel und da hat er mich gleich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal ein bisschen was über Israel zu erzählen im Podcast, weil ja der nächste ESC in Tel Aviv stattfinden wird. Und ich sollte den HörerInnen so ein bisschen Tel Aviv und Israel vorstellen und was man so planen sollte, wenn man da hinfahren will zum ESC und was es so für Geheimtipps gibt. Und das könnt ihr euch auf dem Feed des ESC Green Room anhören.
Ja, sehr schön. Genau. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem traurigen Anlass zum Abschluss. Nämlich, es gibt ja den Cinematic Smashboard, das Podcast. Den haben wir ja schon, seitdem du bei uns dabei bist, immer wieder verfolgt. Seitdem du das erste Mal dann dabei warst, da auch und über deinen tollen Matrix-Pick gemacht hast. Und der hört jetzt nach 2 Jahren auf, weil Henning wird Vater und
ist schon Vater.
Ja. Ist schon Vater. Und kann das Ganze dann organisatorisch leider nicht mehr stemmen. Und deswegen wird jetzt dieses Podcast-Projekt, ich muss sagen leider, aber so ist es halt manchmal, jetzt beendet nach 2 Jahren. Und ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das große, fulminante Finale in der Pumpe in Berlin noch nicht aufgezeichnet. Da fahren wir heute Abend hin und gucken uns das an.
Noch 6 Stunden.
Und ja, wenn ihr das hört, wird das Finale aber schon hinter uns sein und wahrscheinlich auch schon veröffentlicht. Und wir denken mal, es wird ganz toll gewesen sein.
Um mal Acta Aurora-mäßig in die Zukunft zu gucken. Ja, es ist traurig, diese Abschiedsgrüße. Also es ist ja hier unsere Kategorie Podcast-Grüße und wir machen Podcast-Abschiedsgrüße, wie wir es schon mal bei der
It's time to say goodbye.
Wie hieß der Podcast?
Kulturfabrik. Kulturindustrie.
Ja, Kulturindustrie. In der Kulturindustrie haben wir auch schon mal Podcast-Abschiedsgrüße gemacht. Und auch für die Cinematic Smash Brothers machen wir jetzt diese Abschiedsgrüße. Ich war ja jetzt im Laufe des letzten Jahres noch ein bisschen intensiver involviert, habe auch 2 Episoden selber moderiert. Und ich bin natürlich traurig, dass es vorbeigeht. Es war auch irgendwie großartig, weil es auch uns, also uns drei jetzt hier, noch anderen Filmpodcastern und Podcasterinnen viel näher gebracht hat. Also weil der Alex vom Abspanngucker-Podcast, hat es auch so schön geschrieben neulich auf Twitter. Das hat wirklich dafür gesorgt, dass wir als Filmpodcast-Community uns untereinander nochmal mehr vernetzt haben, gegenseitig bei unseren anderen Podcasts zu Gast waren und so weiter. Also der Daniel war ja auch bei uns zu Gast zum Beispiel, den wir über die Cinematic Smash Brothers auch kennengelernt haben.
Der Jan war bei uns zu Gast.
Genau, also so ganz viele Verknüpfungen sind da entstanden.
Also und falls ihr euch jetzt fragt, bei uns nicht im Hauptpodcast, sondern im Filmklassiker-Podcast, weil ja, im Filmklassiker-Podcast, da reden wir ja generell nur über Filme.
Und mit Gästen.
Ja.
Genau, und das war wirklich eine tolle Zeit. Ich finde es aber auch total okay, dass wir jetzt sagen, okay, es gibt gerade keinen, der diese Orga wuppen kann. Dann machen wir jetzt halt ein, wie Henning sagen würde, fulminantes Finale. Also ja, dann gehen wir jetzt halt mit dem großen Knall und freuen uns, dass wir zwei so coole Jahre hatten, als dass es jetzt irgendwie ein Krampf wird und irgendwie die Orga an jemandem hängen bleiben würde, der das nicht zeitlich schaffen kann, weil es schon ein orgatechnisch ziemlich aufwendiger Podcast ist.
Die großen offenen Fragen werden alle noch gestellt werden.
Mhm.
Im fulminanten Finale, Furioso und
wer bin ich, wenn ja, wenn viele, wo kommt diese Stimme her?
Und ich glaube auch, früher oder später hätte der Podcast sowieso ein Ablaufdatum gehabt, weil es gibt ja bloß eine begrenzte Anzahl an Fragen, die man sinnigerweise stellen kann.
Aber wir hatten noch so viele Specials im Kopf. Ich wollte noch ein Tatort-Special machen und ein Serien-Special und ach, man hätte noch so viel machen können. Aber es waren einfach zwei richtig geile Jahre und daher jetzt diese Abschiedsgrüße.
Ja, danke, lieber Henning, dass du uns so einen tollen Podcast gegeben hast. Und so ein Podcast-Abschied lässt ja immer wieder Platz für Neues, zum Entstehen und zum Entdecken.
Gut, dann haben wir noch was auf der Liste, ganz kurz schauen. Bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen Mitpodcaster und Mitpodcasterinnen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir endlich mal alle an einem Tisch sitzen konnten.
Ja, es war ganz toll.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, aber ihr noch Kommentare, Anregungen, Kritik oder Feedback habt, dann könnt ihr das gerne bei uns in den Blog in die Kommentare schreiben. Ihr könnt uns auch gerne auf Twitter antwittern, @kultpes. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Ich glaube, E-Mail ist im Impressum. Oder ihr könnt uns eine Brieftaube schicken. Adresse ist auch im Impressum. Und ja, wir bedanken uns dann auch einfach fürs Zuhören und hoffen, dass wir uns auch das nächste Mal wieder hören, wenn es wieder heißt.
Woher kommt diese Stimme her?
So, und jetzt darf Erik sich noch einen Abschlussspruch ausdenken.
Ja, ich habe ja noch. Also vielleicht noch als kurze Ansage, im Dezember machen wir keine reguläre Folge. Nicht, dass ihr da, also erwartet da jetzt im Dezember keine reguläre Folge. Es gibt dann noch einen kleinen Schmankerl im Filmklassiker-Feed im Dezember. Und die nächste Folge, die regulär kommt, ist dann die große Jahresrückblicksfolge schon im Januar dann.
Meldet euch, schickt uns eure Audiobeiträge.
Bitte melde dich.
Gut, dann.
Hast du noch einen Spruch auf Lager, Erik?
Nee. Kein Spruch.
Dann sagen wir
mehr
vielleicht
Mut
einfach
für keinen Spruch. Tschüss.
Okay. Ciao.
Tschüss.
Die Kulturpessimisten sind eine Produktion aus dem Jahr 2017. Alle Inhalte, soweit nicht anders gekennzeichnet, stehen unter einer Creative Commons Share-Alike Lizenz. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Unterstützung und Feedback findet ihr auf die-kulturpessimisten.de.
So, Freunde, seid ihr soweit?
Ja.
Dann ziehe ich jetzt mein Kabel ab.
Ja, zieh ab.
Ah.
Ja, falls uns schon jemand hört, wir haben hier diese Ralf Stockmann Gedächtnis-Headsets und die tendieren zum Brummen.
Ist ein bisschen laut.
Ja. Das rauscht auch.
Lass mich nochmal einspielen. Willst du vielleicht
er singt deswegen? Wieder.
Kulturpessimisten Folge. Ach, scheiße, ich komme noch mal rein. KulturpessimistInnen Folge 59. Ich begrüße hier an unserem.
58.
Vielleicht fangen wir noch mal an.
Ja. Jetzt tut endlich deine blöde Uhr weg.
Nein, der hat mir gerade geantwortet. Ich muss noch den Ton ausmachen. So, ich leg sie weg. Ich leg sie jetzt weg. Guck. Sie will mich nicht loslassen. Er meinte, mit 15 Minuten Verzögerung sollte es funktionieren.
Gut, dann kannst du ja drei Stunden drauf.
Viele alle gut trinken.
Also, KulturpessimistInnen 58.
Okay, herzlich willkommen zum Countdown-Podcast Folge 84.
Warte, Erik schenkt sich noch was ein.
In der Zeit hätte ich es koppeln können.
Es dauert doch noch 15 Minuten. So. 3, 2, 1.
Nee, okay, noch nicht.
Ich hab mich schon gewundert, dass es so leise war. Das ist der neue Trend. Wir sprechen in der Sendung nicht mehr über ein leiser werdendes Intro, sondern über ein lauter werdendes Intro. Das war gut. Los geht's.
Ja, moin.
Ja, moin.
Für die Outtakes.
Na, nur weil du sagst, für die Leute, die noch zuhören. Und
ja, jetzt mach mal hier ein Watch-Outtake. Ich habe mir eine Apple Watch gekauft über eBay und der Verkäufer hatte vergessen, das aus seinem iCloud-Account zu entfernen und jetzt musste der erst das noch entfernen. So.
Das war geckig.
Ja.
2-0 steht schon.
Ja, habe ich gesehen. Ich habe hier auch einen Live-Ticker angehabt.
So, diese Uhr.
Was ist jetzt mit dieser Uhr?
Geh schön.
Ich muss jetzt schon mal, falls noch jemand im Stream ist, ich verabschiede mich schon mal. Ich muss nämlich jetzt zum Deathmatch schon mal fahren, während die anderen beiden noch ein bisschen quatschen können.
Ach so, müssen wir jetzt noch was reden, oder?
Nö, müsst ihr nicht. Aber ihr wolltet, dachte ich gerade.
Nein.
Du warst so im. Dann sagen wir Tschüss.
Ich will nicht mehr reden.
Auf Wieder-Nerd hören.